Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich freue mich auf eine neue Gesprächspartnerin. Ich freue mich auf ein neues Gespräch, wo ich noch nicht weiß, wohin die Reise hingeht und auch meine Gesprächspartnerin nicht weiß, wo es hingeht. Herzlich willkommen, liebe Simone. Ich freue mich sehr auf unsere kleine Reise, die wir jetzt antreten.
Ja, ich freue mich sehr, auf diese unbekannte Reise mit dir zu gehen.
Dann würde ich vorschlagen, stürzen wir uns ins kalte Wasser. Und du bekommst von mir die erste Frage. Es ist eine Frage, die du mit Sicherheit schon häufiger im Leben gehört hast, dir selber gestellt hast. Und es ist die Frage, wer bist du? Aber wer bist du ohne die ganzen Labels, die wir uns so geben?
Ich nehme an, du möchtest meinen Namen nicht hören, ne? Jetzt noch dazu. Ja, ich halte es da wieder Brecht, also der Brecht mit dem P. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Weil ich manchmal echt den Eindruck habe, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin, weil ich so viele Facetten habe, die unterschiedlicher nicht sein können. Ich bin das kleine, wilde Kind, das immer noch den Bäume hochkraxelt und sich wundert, warum es runterfällt und da aber auch kein Problem damit hat. Ich bin sicherlich eine riesengroße Philosophin für die Zukunft, was alles passieren könnte, was wir brauchen gesellschaftlich. Und irgendwie bin ich, glaube ich, einfach auch vom Herzen her ein ziemlicher Hippie, der so gerne das Leben so macht, wie es für mich einfach sich gut anfühlt, egal was für Konventionen darum herum vielleicht sind. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch eigentlich stockkonservativ, ja, mit meinem Sohn und ja, das gehört auch dazu. So, es geht halt nicht alles, so ein bisschen Bescheidenheit. Ich bin gebürtige Schwäbin, das gehört auch noch mit dazu. Also das sind schon so einige Facetten, die dabei sind. Ich liebe Stadt, ich liebe Land. Irgendwie schwer. Ich mag die Berge, ich mag übrigens das Meer auch. Also da ist einiges dabei.
Also kein Entweder-Oder, sondern immer ein Und.
So ein sowohl als auch. Ich bin ein ganz großer Verfechter von sowohl als auch. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich keine Lust mehr habe, mich entscheiden zu müssen, ob das besser ist oder das, sondern zu sagen, na, es könnte ja sein, dass beides geht.
Mhm. Ja. Und jetzt bist du ja die Person, die du heute bist, weil du ja schon ein Stück Weg hinter dich gebracht hast. Und ich möchte dich gerne einladen, dass du dir mal vorstellst, du sitzt auf einem bequemen Fernsehsessel und du darfst mal den Fernseher anschalten und es liegt eine Videokassette drinne und auf der Videokassette spielt sich dein bisheriges Leben ab und du darfst mal zurückspulen. Und wenn du ganz weit zurückspulst, was ist die erste Erinnerung, die auftaucht, das erste Bild, was du zu sehen bekommst?
Ja, das ist witzig, das ist schon aufgestiegen, bevor du es noch gesagt hast. Das ist ein Bild tatsächlich von mir, wo ich mich selbst sehe in Italien am Strand. Also da bin ich 3 Jahre alt und ich habe grüne Lederhosen an. Damals in den 70ern war das halt so, oder? Ja. Und renne weg. Und ich weiß noch, dass das ein Thema war, weil meine Eltern mir hinterher mussten. Also so auf die Art, die geht uns jetzt durch die Lappen. Mhm. Und dieses Bild kam gerade total auf, weil ich glaube, es zeigt auf der einen Seite so ein bisschen dieses Fernweh, was ich immer in mir habe irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite auch dieses Freigeistige, ich muss hier jetzt weg. Ja, es ist mir jetzt wurscht, wo die anderen sind, ich muss jetzt da weg. Mhm. Also das ist das, was sofort kam.
Ja. Wie kann ich mir dich vorstellen in dem Moment? War es so ein lachendes, ich renne jetzt hier weg und ich mache jetzt hier mein Ding? Oder war es vielleicht auch so ein, na, manchmal ist es ja vielleicht auch so eine Trotzreaktion. Also ich mache jetzt nicht mehr das, was ihr jetzt von mir wollt, sondern jetzt muss ich mal hier meinen Kopf durchsetzen. Was glaubst du, wie war das damals? Wie schätzt du dich da ein?
Ich bleibe beim sowohl als auch. Okay. Also tatsächlich beides. Also auf der einen Seite dieses Gefühl, dieses, das Leben gehört mir, ja, also ich entscheide, was ich hier tue, aber das hat natürlich auch einen gewissen Trotz und das hat auch so ein bisschen Auflehnung gegenüber natürlich den Eltern, gegenüber der großen Schwester und so, also das ist sicherlich alles mit drin und ich glaube auch, dass da, das zieht sich eigentlich auch durchs Leben durch, sowohl als auch so ein bisschen so ein schwermütiges Gemüt schon da auch mit drin ist. Also ich glaube schon, dass man diese Tiefe der Erfahrungen nur dann machen kann, wenn man auch irgendwie so ein bisschen sowas träumerisch Schwermütiges in sich hat. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht in diesem Bild auch gleich mit drin ist. Also dieses nach vorne blicken und auch in das Ungewisse blicken. Und das ist ja nicht immer nur Yippie-Yay-Yay, sondern auch, ich weiß ja gar nicht, wo das hingeht.
Ja.
Ob das bewusst war zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich nicht. Aber rückblickend würde ich sagen, schon.
Ja, es war schon irgendwie immer da. Hm? Du hast gerade gesagt, du hast von Auflehnung gesprochen. Und wie hat sich das so in deinem Leben nach diesem Bild dieser dreijährigen Simone, die in Italien am Strand wegrennt, in ihrer grünen Lederhose, wie hat sich das so fortgeführt in deinem Leben? Was ist vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen vorspulen, das nächste Bild?
Auch das kam sofort, weil das reiht sich super an. Ich bin in der Zwischenzeit 5 oder 6. Und wir waren auf einer langen Autofahrt, die hat irgendwie 4-5 Stunden gedauert und es hieß, wenn du jetzt brav bist, dann gehen wir danach, das war ein bestimmtes Restaurant, zur Mari, völlig wurscht, wie die hieß, bei uns in der Nachbarschaft und essen, ich bin ja gebürtige Schwäbin, hatte ich schon gesagt, Spätzle mit Soße, Leibspeise für ein schwäbisches Kind. Und für mich war das klar, ich halte die Klappe, bis ich dort bin, weil dann darf ich endlich dorthin. Und dann kamen wir relativ spät erst zu Hause an und dann hieß es ja, dafür ist es jetzt zu spät.
Oh nein.
So, und dann hat die kleine Simone Folgendes gemacht. Dann ist die kleine Simone losgestapft und hat gesagt, dann gehe ich immer alleine. Ist die ganzen Straßen entlang gelaufen und ist zu dem Restaurant rein, hat sich hingesetzt, hat Spätzle, eine Portion Spätzle mit Soße und eine Bluna, so hieß damals die Fanta im Schwammland, bestellt und hat diese auch bekommen und genüsslich verzehrt. Und naja, man kannte uns natürlich, ich meine, es ist eine Kleinstadt gewesen. Das heißt, die haben natürlich immer gedacht, dass meine Eltern irgendwann mal noch um die Ecke biegen, was sie natürlich nicht sind. Also das war die Auflehnung, wo ich gesagt habe, nein, das ist ungerecht. Mir wurde etwas versprochen, also werde ich das jetzt machen. Das Ende der Geschichte war, wir hatten eigentlich beide am Schluss recht, weil meine Mutter kam natürlich dann irgendwann mal. Und sie hat festgestellt, dass man mir nicht so schnell irgendwas wegnehmen kann, was man mir versprochen hat. Und ich habe gelernt, ohne Geld ins Restaurant zu gehen, ist auch deppert. Das ist auch nicht so sinnvoll. Also wir hatten beide, glaube ich, unsere Learnings. Aber das war sicherlich einer dieser sehr, sehr starken Momente in meiner Kindheit, wo ich jetzt einfach noch oft drüber lachen muss und denke, wow, du hattest das schon immer in dir, dieses, so nicht. Und das ist ja auch sehr mutig, also da zu sagen, ich gehe jetzt im Dunkeln durch die Straßen und haue mich da jetzt in ein Restaurant rein, das ist mir doch wurscht, wer da was denkt.
Da war das Versprechen wahrscheinlich auch größer als die Angst.
Ja, viel. Ja, also für mich war das klar, nö, so nicht. Also das geht nicht.
Ja. Und trotzdem kommen wir ja bestimmt, und wahrscheinlich bist du auch in deinem Leben mal an diesem Punkt gekommen, jetzt geht's doch irgendwie nicht so, wie ich das will oder noch nicht. Wie waren diese ersten Erfahrungen für dich zu merken, jetzt bin ich hier vielleicht doch begrenzt oder kann meinen Freigeist nicht ausleben? Wie war das für dich, diese Erfahrung zu machen?
Das war eigentlich sehr, sehr subtil, würde ich sagen, weil ich habe das jetzt zu diesem Zeitpunkt so nicht wahrgenommen, sondern was ich wahrgenommen habe, ich hatte immer sehr kurze Haare, ich war eigentlich immer ein Junge und sehr wild und immer nur Fußball gespielt und so. Und ich kann mich da super gut dran erinnern, da war ich knapp 14 und wurde immer noch für einen Buben gehalten. Und da wurde immer wieder von außen mir eingetrichtert, du wärst so ein hübsches Mädchen. Und dann kam halt immer dieses, wenn du aber nicht einfach ein Bub wärst, ne? Und damals habe ich das nicht als Einschränkung empfunden. Heute sehe ich das ein bisschen anders, aber damals habe ich gedacht, na gut, dann werde ich jetzt eben ein Mädel. Ihr werdet schon noch sehen. Also auch so dieses latent trotzige, na gut, wenn ihr ein hübsches Mädel haben wollt, das kriegen wir hin. Habe meine Haare wachsen lassen. Und das war aber eigentlich kein wirkliches Aufbegehren, sondern das war eigentlich der Anfang der Anpassung. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Ich habe dann tatsächlich durch diesen Weg eigentlich vom wilden Buben den Weg zur jungen, hübschen Frau gemacht, was ja sicherlich nicht falsch ist, ne? Aber das war auch der Weg in die Konformität, muss man ganz klar sagen. Also ab da habe ich angefangen, Stück für Stück meine Wildheit, mein Eigensinn, meine Egozentrik, die jetzt wieder da ist, aber dann einfach Stück für Stück abzulegen und mich anzupassen an die Rollen, die von mir erwartet wurden, in gewisser Weise. Und das zieht sich dann schon, also da können wir jetzt wirklich sagen, vom übers Gymnasium hinweg bis ins Studium, bis in die Anfangszeit meiner Karriere durch. Dieses permanente dann immer noch besser sein. Und wenn die Leute von mir eine Superleistung haben wollen, kein Problem, liefere ich.
Also dieses sehr stark am Außen orientiert sein, weil das Außen einem so viele Erwartungen auferlegt, die man natürlich als heranwachsender junger Mensch versucht zu erfüllen. So?
Ja, und das ist so ein bisschen auch dieses, was du vorher gefragt hast, wer bin ich? Und ich glaube, diese Frage habe ich mir damals eher so beantwortet mit, wer soll ich eigentlich sein? Also was wird von mir erwartet, wer ich bin? Mhm. Und nachdem gewisse Rollen halt in Familien ja schon besetzt sind, also wenn du größere Geschwister hast oder so, dann findest du einfach deinen eigenen Weg. Und mein Weg war am besten, ich bin die Beste von allen. Und versuche das einfach durchzuziehen. Und genau das habe ich gemacht. Aber das war natürlich reine konformes Verhalten. Ne? Also du musst die Beste in der Schule sein. Gut, das hat nicht ganz funktioniert, aber ich habe mein Bestes gegeben. Im Sport natürlich immer gut aussehen. Und das war sicherlich jetzt, also so rückblickend, in Anfang der Pubertät. Eine halbbewusste Entscheidung, weil bewusst war sie ja irgendwie schon, weil ich habe ja entschieden, dass ich das jetzt mache, aber im Nachhinein war es natürlich schon auch sehr unbewusst, ne? Dass ich einfach gesagt habe, okay, dann halte ich mich halt an diese Regeln, halte ich mich halt jetzt.
Ich stelle mir das total herausfordernd vor, diesen wilden Bogen wegzusperren oder irgendwie abzulegen, obwohl das ja ein großer Teil deiner Identität war. Und es waren ja auch die ersten Bilder, die jetzt gerade in unserem Gespräch aufgetaucht sind. Wie war denn das für dich, das so ablegen zu müssen?
Ich glaube, dass ich das gar nicht so richtig bewusst so wahrgenommen habe. Und es gab natürlich Facetten, die ich immer noch leben durfte. Also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Und da habe ich mich schon durchgesetzt. Also ich habe dann nicht mehr Kunstturnen und Leichtathletik gemacht, so wie ich es ursprünglich musste, sondern ich habe dann Basketball gespielt und Tennis. Mhm. Also das waren so meine kleinen Erfolge. Und durch das konnte ich, glaube ich, viel von meiner männlichen Energie doch einfach im Sport ausleben mit meinen Freunden. Ich hatte natürlich immer noch ganz viele Freunde, mit denen ich einfach meine wilden Partys ausgelebt habe. Da kam das dann schon wieder raus. Ich bin dann sofort ins Ausland gegangen, als ich 18 war. Also sobald es möglich war, habe ich das Land verlassen. Also ich habe nicht alles abgelegt. Aber nach außen hin habe ich es irgendwie halt doch abgelegt. Mir kam das aber zu dem Zeitpunkt nicht so vor. Das kam erst viel später, dass ich das kapiert habe, dass ich da viele Anteile an mir einfach weggedrängt habe. Weil sie halt jetzt nicht so gepasst haben.
Dann ist es ja auch immer spannend, in welchem Kontext passen sie nicht. Also wenn du sagst, du hast sie dann wieder woanders ausgelebt. Wie war das für dich? Ne, du hast gerade gesagt, da war, sobald ich konnte, habe ich das Land verlassen.
Ja, das, ich fürchte, hat mein Großvater einen großen Anteil daran. Das war so ein Weltenbummler damals. Und ich glaube, da habe ich einiges Genetisches abbekommen. Und für mich, also ich habe schon mit 11, war ich bei so lauter so Freizeiten, wo man, also Hauptsache irgendwie weg, wo ich dann weg konnte. Und dann kamen diese ganzen Sprachreisen mit, was weiß ich, 14, 15, 16. Und es war klar, das haben meine Eltern auch gewusst, sobald ich das Abitur in der Tasche habe, werde ich ins Ausland gehen. Das war irgendwie jedem klar. Und ich habe das dann auch so durchgezogen und wahrscheinlich war das einfach so, auf der einen Seite war das ein erster Schritt wieder, ne, zu mir, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Auf der anderen Seite hat es aber auch das Konformitätsleben, was danach passiert ist, eigentlich erst beschleunigt. Also ich habe das wie immer sowohl als auch geschafft. Irgendwie habe ich mich freigestrampelt, aber durch das, dass ich dann im Ausland war, ist wiederum die Erwartungshaltung so hoch gewesen, sowohl von außen als auch vor allem von mir selbst. Was machst du denn jetzt mit diesem Geschenk, dass du jetzt so lange im Ausland warst? Das kannst du doch nur in ein total sinnvolles Studium umsetzen. Bullshit, hätte ich auch nicht müssen. Ne? Ich hätte auch einfach nur eine Hütte am Strand mieten können. Aber ich habe dann den Weg gewählt zu sagen, daraus wird ein Elite-Studium in Spanien.
Woher kam dieses, kannst du mich da kurz abholen? Ja. Woher kam das, dass du diese Schlussfolgerung gezogen hast? Und nicht zu sagen, ist es die Hütte am Strand?
Das ist, glaube ich, einfach nur eine Glaubenssatz- und Erziehungsthematik. Ne? Wenn du so groß geworden bist, dass Leistung einfach das ist, was zählt, und darüber habe ich mich ja viel definiert, ne? Dieses das hat ja eigentlich so niemand direkt zu mir gesagt, das habe ich ja selber so interpretiert. Ich muss die Beste sein. Und eben muss die Beste sein, da kommt die Hütte am Strand mit 19 nicht vor. Also ja, zumindest damals noch nicht. Ja. Und damit war klar, dass ich eher ein Studium wähle, das irgendwie wieder besonders ist. Wobei der Freigeist in mir schon gesagt hat, naja, im Prinzip ist mir wurscht, was ich studiere, hauptsache ich bleibe in Spanien. Also da war ich schon ein bisschen klarer in dem, dass es mir nicht so wichtig war, um was es ging, hauptsache ich konnte halt bleiben. Ne?
Ja. Und ich muss mal kurz zurückgehen ein Stück weit. Ja. Du hast ja davon gesprochen, der wilde Bube musste irgendwann ausziehen für eine gewisse Zeit. Und dann hast du von Konformität gesprochen und ich muss die Beste sein. Was glaubst du, an welchem Punkt ganz genau kam dieses Ich muss die Beste sein? Also es ist ja auch irgendwie so ein sagen wir mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kristallisiere mich hinaus. Hing das damit zusammen, dass von dir erwartet wurde, dich anzupassen und Anpassung im Sinne von auch vielleicht eine Leistungsgesellschaft? Oder wie würdest du das erklären?
Also ich muss ein bisschen ausholen, da muss ich tatsächlich noch mal in die Kindheit zurück. Also ich denke, dass ich ein extremst hochsensibles Kind war, was aber vielleicht damals noch nicht so von den Eltern, glaube ich, wahrgenommen wurde. Also ich hatte eine tolle Kindheit, keine Frage, aber ich glaube, die Bedürfnisse, die ich als Kind gehabt habe, die wären sehr, sehr eng gewesen, also mit sehr vielen, viel Nähe. Und ich habe aber relativ schnell kapiert, dass das irgendwie halt in unserer Generation nicht ganz so ist. Ja? Und es ging immer um Anerkennung. Und nachdem ich eine ältere Schwester hatte und es schon einen Weg gab, also den sie gewählt hatte, habe ich einen anderen Weg versucht zu wählen und der ging über die Leistung. Und das kommt aus mir auf der einen Seite, also ich bin noch heute ein ziemlicher Ehrgeizling, aber das ist schon auch von außen mit auferlegt worden im Sinne von, aha, wieso warst du denn jetzt keine Eins, wenn du mit einer 1-2 nach Hause gekommen bist oder so? Oder was haben denn die anderen? Oder du bist ja... Ach, du hast doch beim Turnier nur gewonnen, weil deine beste Freundin in der Zwischenzeit weggezogen ist, weil die war ja immer die Erste.
Oh, krass.
Das ist alles, ich meine, heute ist das eigentlich lächerlich, ja, aber das hat mich geformt. Und dadurch habe ich einfach gesagt, na gut, dann muss ich mich halt entweder mehr anstrengen oder, und das ist das, was dann im Studium dazu kam, ich habe einfach geschafft, es auf besondere Art und Weise meinen Weg zu gehen, immer die Leistung zu erbringen, aber das heißt nicht, dass ich immer mir den Haxen ausgerissen habe, sondern ich habe tatsächlich oftmals den Weg drumherum gewählt. Das hat mich Spanien Gott sei Dank ein bisschen gelehrt, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber daher kommt dieses Thema von Leistung. Das ist eine äußerliche Geschichte, aber das ist schon auch in mir. Also ich glaube, der Charakter gehört da schon auch dazu, also dieses Voranpreschende und so. Ich meine, der kleine wilde Junge wollte auch immer gewinnen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das gar nicht mein Naturell ist, das ist schon mein Naturell, nur es ist halt sehr ungesund meinerseits umgesetzt worden mit der Zeit.
Wieso war das denn in Spanien auf einmal möglich zu sagen, ach naja, ich kann aber auch hier solche Schlängelwege und mir meine vielleicht Abkürzung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte suchen?
Der kleine Revoluzer in mir hat gesagt, nee, das muss anders gehen. Ich habe in einer Jesuiten-Uni studiert. Und ich bin selbst noch nicht mal katholisch, also ich bin evangelisch. Und da ging es halt eher ein bisschen strikter zu, sagen wir es mal so. Und ich habe einfach relativ schnell gelernt, was die Regeln sind. Und habe für mich entschieden, also entweder du gehst gegen die Regeln und dann wirst du aber hier 4 Jahre lang oder wie lange es auch immer war, nee, 2 Jahre, keinen Spaß haben. Oder du musst irgendwie schauen, wie du diese Regeln so nutzt, dass du gut durchkommst. Und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden und habe einfach meinen deutschen Status, also die Deutschen haben als Studenten zumindest damals einen sehr, sehr guten Ruf gehabt. Die sind fleißig, stimmt ja auch, fleißig, diszipliniert, die machen Hausaufgaben. Und so bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen, indem ich einfach das geliefert habe, was die Leute hören wollten. Also das ist eigentlich eine Mischung, wir sind wieder bei sowohl als auch angekommen, es ist eine Mischung aus Anpassung. Und aber eigentlich ging es schon eher darum, dass ich halt mein Ruder mit habe. Ne? Ein bisschen opportunistisch würde ich das schon fast bezeichnen.
Ich musste so ein bisschen daran denken, unter dem Radar auch ein Stück weit. Also zu gucken, was ist sichtbar und wo kann ich mich so ein bisschen unter dem Radar bewegen.
Ja, und unter dem Radar hieß in dem Fall tatsächlich zur richtigen Zeit aufzutauchen. Also ich bin nie als Revoluzer aufgefallen dort, überhaupt nicht. Aber zur passenden Zeit habe ich dann die richtigen Präsentationen gehalten, weil die habe ich dann an mich genommen, weil ich wusste, der präsentiert, ist derjenige, der im Gedächtnis bleibt. Also das war schon alles sehr durchdacht, um es für mich so fein wie möglich zu machen. Ich glaube, im Nachhinein war das auch gut so. Also diese ganzen Regeln, die waren wirklich irre. Also das wäre ein bisschen mühsam gewesen, wenn ich mich da an alles gehalten hätte.
Yeah. Kannst du ein Beispiel nennen oder Beispiele?
Jeden Morgen gab es Gottesdienst.
Aha.
Ja, wir haben dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben, aber das haben wir dann geschlossen. Die ganzen Ausländer haben, also das sind ja auch Franzosen und alles Mögliche da gewesen. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass wir gemeinsam eine Ausnahmeregelung bekommen haben, dass wir... Ich weiß, also um ehrlich zu sein, ich möchte jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass man das in unserer Konfession dann in die Kirche stattdessen geht oder so. Ah, wo wir natürlich nie die erschienen sind. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie das wirklich war. Ja. Aber so war das halt irgendwie ein Weg drumherum immer.
Ja. An welchen Punkten, vielleicht auch in dieser Zeit, gab es nicht diese Anpassung? Wo warst du vollkommen frei? Wo hast du das vielleicht auch vollständig ablegen können? Gab es das? Also auch dieses, ich muss leisten, ich muss mich anpassen. Gab es das und wenn ja, wo?
Ja, das ist tatsächlich im Ende des Studiums war das schon sehr, sehr vehement. Also sobald ich die Unitür zu hatte. Also ich war eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs. Also ich habe in Spanien eigentlich mehr Party gemacht als sonst irgendwas. Also da ist das schon wieder komplett draußen gewesen. Und das war auch meine Art des Lebens. Also das war schon sehr ich, würde ich sagen. Also da war schon eine Menge Action und ganz, ganz viele Freunde außerhalb der Uni. Also das war ein sehr spanisches Leben, was ich mir da kreiert habe. Und es stand auch im konträren Gegensatz zu den Jahren davor. Das war ein duales Studium. Das heißt, ich habe erst in Deutschland angefangen.
Ja.
Und dort war ich zum Beispiel total depressiv. Also das weiß ich heute, dass ich damals meine erste Depression hatte. Das wusste ich natürlich damals nicht. Also das war halt für mich so, hey, du hast halt eine schlechte Zeit oder vermisst Spanien oder so. Und dementsprechend habe ich das halt dann in Spanien gleich noch viel mehr ausgelebt, weil ich gemerkt habe, hey, so soll das Leben eigentlich sein und nicht irgendwie mit
Ja, ja. Vielleicht kannst du vorher noch mal sagen, du hast gesagt, das war meine Art des Lebens, ein sehr spanisches Leben, wer sich darunter nichts vorstellen kann. Vielleicht kannst du das ein bisschen konkretisieren und gleichzeitig beschreiben, die Phase kam danach, wo du gesagt hast, rückblickend kann ich sagen, das war meine erste Depression.
Nee, die war davor.
Davor, okay. Aber genau, vielleicht kannst du mal gucken, wenn du magst, auch da noch mal darauf einzugehen, woran hast du dann festgemacht, okay, das war meine erste Depression.
Okay, dann ich gehe noch mal kurz chronologisch, damit es ein bisschen klar ist. Ja? Mhm. Ich habe nach meinem Spanien-Aufenthalt, den ich am Anfang gemacht habe, zwar entschieden, dass ich in Spanien studieren möchte, habe aber dann, da kommt die Konformität wieder rein, gesagt, naja, jetzt nur einen spanischen Studienabschluss ist auch irgendwie blöd als Deutsche. Ich suche mir lieber ein doppeltes Studien. Da war auch sehr viel Ausfluss von außen drin. Ne? Also ja, Simone, das kannst du ja nicht machen und so. So, und damit habe ich einen Studiengang gewählt, der 2 Jahre auch in Deutschland war. Und dort habe ich begonnen. Habe zu dem Zeitpunkt einen spanischen Freund gehabt, musste dann nach Deutschland. Und bin einfach in volles Loch gefallen. Ja. Also mir hat das Studium eigentlich am Anfang überhaupt nicht gefallen. Ich fand es mühsam, ich fand die Leute mühsam. Mein Freund war nicht da, Spanien war nicht da, arschkalt war es auch noch. Im Oktober in Deutschland ist es jetzt auch nicht so supi Wetter. Ja. Also da kam halt alles zusammen. Und ich habe das damals sehr wohl wahrgenommen, dass es mir richtig, richtig schlecht geht. Also ich habe nicht mehr geschlafen. Also heute weiß ich, das war eine klassische Depression. Damals habe ich einfach gedacht, ja, da musst du halt jetzt durch. Leistungsorientiert, nur die Harten kommen in den Garten und ein Indianer kennt keinen Schmerz und sowas halt. Ja. Und es stimmt ja, es hat auch funktioniert, mir ging es nach einem halben Jahr auch besser. Heute weiß ich, wäre halt sinnvoll gewesen, wenn man das damals schon mal angeschaut hätte, dann wären vielleicht eventuell ein paar Sachen, die später passiert sind, nicht passiert. Das war dort und das weiß ich aber heute. Aber dass es mir schlecht ging, das wusste ich schon. Also das habe ich schon gemerkt. Also das war nicht zu übersehen. Mir ging es wirklich 4 Monate richtig dreckig.
Kannst du das näher beschreiben, woran du gemerkt hast, okay, hier geht's, mir geht's richtig schlecht?
Ich habe nicht mehr geschlafen. Was war anders? Also abends ging es eigentlich noch, ich konnte recht gut einschlafen, aber nachts, ich bin aufgewacht, habe stundenlang mich im Bett gewälzt und konnte einfach nicht mehr schlafen, Gedankenkarussell, Ängste, die eigentlich für dieses Alter völlig sinnlos waren. Ne? So, wo ich drüber nachgedacht habe, wie das alles weitergeht, wie mein Leben weitergeht. Also eigentlich war ich da schon sehr stark auf diesem Wer-bin-ich-eigentlich-Trip, konnte aber damit nichts anfangen. Weil das war nichts, über was man eigentlich damals, ich meine, das ist jetzt halt auch schon eine Weile her, also darüber hat man noch nicht geredet. Und ich hatte niemanden, mit dem ich diese Fragen hätte teilen können. Und dementsprechend fertig war ich natürlich am Morgen immer und immer mit Bauchschmerzen aufgewacht, immer körperliche Symptome schon. Einfach, ich habe genau gewusst, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht und habe mir das halt schön geredet. Du vermisst halt Spanien. Das war halt so die Grundtendenz. Und dann habe ich halt, sehr häufig bin ich dann halt runtergeflogen, habe meinen Freund besucht oder er war da. Dann ging es halt wieder. Ne? Also ich habe mich halt so ein bisschen von Event zu Event gehangelt. Und irgendwann war es ja dann auch gut. Ich meine, du gewöhnst dich ja dann auch wieder an ein Umfeld. Dann habe ich natürlich auch Leute kennengelernt, die dann auch wieder lustig waren. Und so ging es dann natürlich Schritt für Schritt nach vorne. Aber es war eigentlich ein Schuss vom Bug, den ich den man hätte sehen können, wenn es zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon ein bisschen logischer gewesen wäre, auf Depressionen zu achten, aber das war es halt nicht.
Ja, naja, wie du schon gesagt hast, ne, diese Repräsentation ja einerseits, die wahrscheinlich gefehlt hat, und die Sensibilität auch irgendwie im Umfeld, also die, jetzt ist es ja irgendwie alles ein bisschen klarer und ne, man ist ein bisschen darauf sensibilisiert, im Umfeld auch so ein bisschen vielleicht also darauf heute, zu achten.
Ich denke, heute würde jeder Mensch, der dem du sowas beschreibst, sagen, ui, vielleicht gehst du mal irgendwie zu so einem Schnuppertermin bei einem Therapeuten, ja, oder so. Ja. Oder lässt einfach mal, sprichst mal mit jemandem darüber, was dich so umtreibt. Aber ja, damals war das
halt nicht so. Was wäre deine Reaktion gewesen damals? Was glaubst du, wenn dir das jemand gesagt hätte?
Um ehrlich zu sein, ich kann die Frage ganz schwer beantworten, weil ich es echt nicht weiß. Mhm. Ich tippe, dass ich gesagt hätte, das mache ich gerne. Weil ich glaube, im Grunde genommen habe ich sehr wohl gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und dass das nicht mit diesem, ja, das geht schon wieder weg, getan ist.
Ja.
Es könnte natürlich sein, dass ich auch aufgrund meiner starken Konditionierung gesagt hätte, ach, papalapap, das wird schon. Aber ich vermute, dass wenn die richtige Person gekommen wäre, wo ich wirklich denke, wow, die mag ich oder die ist was Besonderes.
Ja.
Also es gab einen so Moment, es fällt mir tatsächlich ein Moment ein, wo ich offen dafür gewesen wäre, wenn jemand zu mir gekommen wäre. Moment, meine Kamera, jetzt. Und zwar hatten wir in dieser Wohnung, in der ich damals gewohnt hatte, im Flur ein Schild. Und auf diesem Schild, das begleitet mich noch heute, ich sehe das noch heute vor mir, stand, vergiss nie, dass jede Wolke, so schwarz sie auch ist, auch ihre Sonnenseite hat. Und dieser Spruch, der begleitet mich wirklich bis heute, sonst würde ich ihn ja nicht mehr wissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wäre damals eine Person gewesen, die mir das erklärt hätte nochmal, also auf einer anderen Ebene, und sagen, hey, aber dann muss man halt auch hinschauen, ne? Warum man eigentlich auf der schwarzen Seite der Wolke sitzt zum Beispiel. Ich glaube, dann wäre ich total offen gewesen.
Ja, ja.
Aber ja, so ist es halt. So, und das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, schließe ich jetzt an. Spanien war genau das Gegenteil. Da bin ich halt wieder aufgewacht. Also aufgewacht im Sinne von, wow, Sonne scheint, draußen leben, sehr, sehr spätes Leben natürlich auch, permanent Party, Lebensfreude, lustig sein. Das war all das, was ich irgendwie davor halt vermisst hatte wieder. So sehr starke Kontraste einfach, glaube ich.
Und du hast vorhin schon beschrieben, du hast eine bestimmte Tür zugemacht, als das Studium abgeschlossen war. Was für eine Tür war das, die du da geschlossen hast?
Nein, das war in Bezug auf die Frage, wann ist diese echte Simone, also diese wilde Simone denn in Spanien auch immer rausgekommen? Das war immer, wenn ich halt meine Rolle als Studentin mal wieder ad acta gelegt habe, also sprich die Türe von der Uni zugemacht habe und auf den Straßen Madrids gelebt habe, da war ich voll ich.
Ja.
Also das meinte ich damit mit der Türe zugemacht. Die Türe des Leistungsdrucks habe ich absolut nicht zugemacht. Im Gegenteil, die habe ich erst richtig aufgemacht. Also da war ich überhaupt nicht achtsam.
Okay, krass. Du hast gerade gesagt, da war ich voll ich. Und gleichzeitig gab es ja diese Seite oder diese Anteile, die ja in Deutschland, in denen es nicht gut ging. Also gab es sozusagen eine, die sehr lebendig war, diese Simone, die sehr lebendig war, die irgendwie das Leben in vollen Zügen genossen hat. Und das andere war aber dann so nicht mehr präsent, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja.
Also das war zu dem Zeitpunkt absolut nicht mehr präsent. Und das hatte ich natürlich auch nicht auf dem Schirm, dass das auch Teil von mir ist. Das weiß ich auch heute. Also ich bin beides. Also ich bin eine so tiefgehende Person, die auch absolut dazu neigt, irgendwann mal im Tal der Tränen zu enden, immer wieder. Also das bin auch ich, das gehört auch dazu. Deswegen auch, so, ich bin so viele.
Ja.
Damals habe ich gedacht, ich bin nur die Partymaus.
Ja, die auch immer gut drauf ist.
Was sicherlich auch tendenziell ein Ticken mehr mal naturell ist. Also dieses lustige, liebevolle Tralala, das ist schon mehr ich, aber es heißt ja nicht, dass das andere gar nicht da ist. Sonst kommst du auch gar nicht in die Tiefe von irgendwas, glaube ich.
Und du hast gerade gesagt, es ging, also die Tür mit dem Leistung erbringen, die hast du noch weiter aufgemacht.
Ja, da habe ich mich einfach total vereinnahmen lassen. Das war ein Elite-Studium, was ich damals gemacht habe. Und habe das ja auch recht gut gemeistert durch meine Art. Und da wurde dann L'Oréal auf mich aufmerksam, also als große Firma. Und ich war eh Marketing verankert, so von meiner Art. Mhm. Und ich wollte dann eigentlich bei L'Oréal in Spanien anfangen. Und irgendwie hatte das Unternehmen einen anderen Plan mit mir und hat dann entschieden, ich fange in Deutschland an. Mhm. Und ich war zu diesem Zeitpunkt, also ich bin nach dem Studium auf Weltreise gegangen, das war auch total ich. Mhm. Und auf der Weltreise bekam ich einen Vertrag für Deutschland. Und das war zwar eigentlich nicht das, was ich wollte, aber mal ehrlich, da hockst du gerade irgendwo, keine Ahnung, wo ich da war, auf Fidschi wahrscheinlich oder so, und bekommst einen Vertrag vorgesetzt für damals echt viel Geld. Und du weißt eh, dass dein Geld gerade ein bisschen zur Neige geht, weil du irgendwie schon den x-ten Monat unterwegs bist, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war dann relativ klar, na gut, dann fange ich da halt an und dann kann ich ja immer noch nach einem Jahr dann nach Spanien zurückwechseln, wenn ich da erstmal Fuß gefasst hatte. Mhm. Das war der Plan. Und so bin ich dann nach der Weltreise in Deutschland gelandet wieder, in Düsseldorf diesmal, in einem großen Unternehmen. Und damit ging der Leistungsdruck eigentlich erst so richtig los. Das war mir natürlich das alles auch nicht bewusst. Da bin ich voll in die Fänge des Karrieredenkens hineingeraten.
Da gibt's einen total, kannst du das konkretisieren?
Na, es gibt einen total tollen Spruch, den liebe ich, ja. Der heißt, das Hamsterrad sieht von innen aus wie die Karriereleiter.
Ah, ja.
Und das trifft es eigentlich zu 100% auf den Punkt. Ich war ziemlich gut, muss man einfach sagen. Und ich wurde gefördert ohne Ende. Und so gefördert, dass es immer hieß, komm, wenn du noch den nächsten Schritt machst, dann bist du die jüngste Marketingleiterin und komm, gib noch ein bisschen mehr und. Und ich fand die Karotte irgendwie an sich auch attraktiv. Also es war nicht unlustig, was ich da gemacht habe. Also ich habe mich da gut amüsiert. Ja. Aber das ist Raubbau. Also das ist Raubbau an der Psyche. Und das meine ich nicht von außen, ne? Ich rede von mir selbst. Raubbau an der Psyche, Raubbau am Körper, war eine geile Zeit, diese 6-7 Jahre, die ich bei L'Oréal war, aber es endete mit einem kompletten Zusammenbruch. Also da war dann Ende Gelände. Und deswegen habe ich gesagt, da ging der Leistungsdruck erst richtig los und den habe ich mir selber kreiert. Mhm. Klar, große Unternehmen helfen da natürlich dabei, es ist keine Frage, aber es war schon ich, die das geschafft hat.
Du hast gerade gesagt, und dann gab es diesen Zusammenbruch. Wie war das für dich? Ne? Du hast gerade schon von dem Raubbau physisch wie psychisch gesprochen. Hast du in den 6-7 Jahren irgendwann mal diesen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast oder dieses kurze Innehalten von, was mache ich hier eigentlich? Oder bist du einfach durchgelaufen, bis es einfach gar nicht mehr ging?
Ach, es gab sowohl als auch. Okay. Also es gab Milliarden von Punkten, an denen ich das gedacht habe und ich bin trotzdem weitergelaufen. So würde ich das beschreiben. Also ich habe, also Raubbau meine ich tatsächlich mit, ich habe halt extremst viel gearbeitet, also sicherlich 14 Stunden locker am Tag. Mhm. Und danach sind wir noch Party machen gegangen. Dann bin ich um 4 Uhr morgens von der Bar gefallen, um 7 Uhr morgens wieder im Büro zu erscheinen und das über Jahre hinweg. Also ziemlich, also eigentlich meinem Naturell durchaus entsprechend, allerdings halt etwas übertrieben. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass das alles nur Kompensation war, aber gut, das weißt halt in dem Moment nicht. Ja. Also das war das, deswegen Raubbau auf lange Zeit, einfach von mir und meinem Körper und meiner Psyche. Und die ersten Anzeichen, die gab es eigentlich schon 2007, also schon relativ nach 4 Jahren oder so. Mhm. Kieferschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gedankenkarussell, Schwindel. Also das war relativ schnell klar, dass da irgendwas nicht passt. Aber naja, höher, schneller, weiter, gehen wir schon. Mhm. Krieg mal hin. Mhm. Und dann habe ich sicherlich ein Jahr damit verbracht, von Arzt zu rasen. Weil ich habe ja gedacht, dass ich irgendwas habe. Also ich war sogar im Kernspind, um zu schauen, ob ich einen Tumor im Kopf habe und so scherze. Also ich wollte nicht wahrhaben, dass das ein psychisches Thema ist. Ja. Ich war beim Neurologen. Ja, also ich war überall kurzum. Beim Kieferorthopäden natürlich sowieso. Mhm. Und nach guten anderthalb Jahren von neben der Arbeit noch zu Ärzten springen, weil es mir ja eigentlich schlecht ging, war ich bei einer Osteopathin, bei der war ich jeden Montag morgens um 6:30. Und die hat irgendwann gesagt, Simone, ich krieg dich nicht runter. Du bist ein einziges Erdbeben in dir. Ja? Das hat nichts mit dem Körper zu tun. Ich würde dich sehr, sehr gerne zu einer Psychiaterin schicken. Und das habe ich verstanden. Und mir ging es ja eh schlecht genug, dass ich gesagt habe, okay, also ja, finde ich gut. Hab dann auch den Kontakt erstmal angenommen. Mhm. Habe aber noch eine Weile gebraucht und dann bin ich im Flieger nach Berlin zu einer Pressekonferenz im Flieger in Ohnmacht gefallen und habe die Landung im Liegen mitgekriegt und ich bin dann gelandet und habe gefragt, wo wir sind, und dann sagte die Flugbegleiterin, wir sind in Berlin, sie sind ohnmächtig geworden und ich soll doch bitte zum Arzt. Dann habe ich gesagt, es geht nicht, ich habe jetzt eine Pressekonferenz. Und dann bin ich zu der Pressekonferenz gegangen und bin am selben Abend noch nach Madrid geflogen.
Ach, krass.
Also so viel zum Thema, ob ich das kapiert habe. Nö, ich habe es einfach verdrängt. Ja. Mhm. Und das war aber schon auch wieder so ein Moment mehr, wo ich dachte, lange geht es aber jetzt nicht mehr gut. Und dann bin ich eben zu dieser Psychiaterin gegangen und die hat relativ am Anfang gefragt, warum ich da bin. Und dann habe ich gesagt, ich muss ja wissen, wann ich wieder in den Job zurückrichtig kann. Und dann hat sie nur den Kopf geschüttelt, ich sehe die noch vor mir, Kopf geschüttelt, die Augen verdreht und hat gesagt, das wird ein langer Weg. Und ich dachte, was will die von mir?
Ja.
Ja, es hat dann viele, viele Monate der Therapie gebraucht, bis ich dann gesagt habe, ich werde nie wieder in diesen Job zurückgehen. Ach, also ich habe mich dann krank gemeldet.
Ja.
Am Anfang immer so 2-3 Wochen, dann war ich wieder da, weil ich ja dachte, das kriege ich schon hin.
Ja.
Und irgendwann war mir dann auch klar, nee, das wird jetzt eine langfristige Krankmeldung. Und innerhalb dieses, weil ich war ein Jahr lang insgesamt krankgeschrieben. Mhm. Und innerhalb dieses Jahres, so nach einem halben Jahr oder so, war mir klar, dass ich nie wieder zurückkehren werde. Und ab da begann eigentlich erst die Heilung. Das heißt, das sind bestimmt 2,5 Jahre gewesen des Kampfes. Ich schaffe das schon, ich mache das schon, ich kann das. Bis ich irgendwann mal gerafft habe, nein, hier ist Ende der Fahnenstange.
Mhm. Wie war das für dich? War das erstmal, manchmal hört man ja, dass es erstmal so ein, bin ich eine Versagerin, jetzt bin ich ein Loser, weil ich das nicht, also gab es diese Punkte auch, dass das bei dir aufgetaucht ist, oder war es dann irgendwann eine Form von Erleichterung, dass du gesagt hast, oh, endlich bin ich hier raus aus diesem Hamsterrad?
Ich bleib mir treu, gell? Ich sag wieder sowohl als auch. Es ist tatsächlich beides. Also natürlich hatte ich das. Also als solcher Leistungsträger, der in mir ist, ist es das reine Versagen. Also ganz klar, das war sicherlich eines der Momente, die ich heute in Vorträgen immer noch sage, ich bin gescheitert. Ich bin einfach gescheitert. Ich bin aber auch gescheiter. Und deswegen beides. Es war nicht gesund, was ich getan habe. Und es war auch überhaupt nicht meins. Also im Nachhinein betrachtet, wenn man immer so von spricht, der Job, der soll doch Sinn machen, ne? Das war völlig sinnlos. Also für mich war das völlig sinnlos. Ja, für andere ist das wunderbar. Menschen, die da aufgehen, großartig, aber das war nicht meins. Und das habe ich schon gemerkt. Also ich habe schon gemerkt, dass hier irgendwas nicht mit mir zusammenpasst. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und er hat damals in Paris gelebt. Das heißt, ich war sehr viel bei ihm. Und wir haben ganz viel einfach auch darüber gesprochen, wie wir uns das Leben einfach auch zusammen vorstellen könnten. Das heißt, ich habe einfach, also ich glaube, ich habe intern einfach die Prioritäten ein bisschen gewechselt. Von früher war die Frage, was ist wirklich wichtig? Ja, die Leistung, du musst die Beste sein. Jetzt war die Frage, was ist wirklich wichtig? Ich möchte Familie haben. Also komplett konträr eigentlich. Und das hat mich dann sicherlich durch die folgenden, ja, eigentlich bis nach der Geburt meines Kindes, also sicherlich die folgenden 10 Jahre begleitet. Dieser Wunsch nach Ruhe, nach Stabilität, nach Ankommen, nach geordneten Strukturen, nach Hilfe, nach Unterstützung, nach unter sich fallen lassen, einfach auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr. Und da bin ich ihm bis heute natürlich unendlich dankbar, weil es war er, der mich getragen hat, der mir das ermöglicht hat. Deswegen sage ich, diese ganze Geschichte hat unglaublich lange gebraucht, die Heilung. Also da reden wir nicht mehr von einem Jahr oder so, sondern da reden wir wirklich von Jahren. Zumal ich dazu sagen muss, mein Körper hat danach noch aufgegeben. Ich habe danach noch Gebärmutterhalskrebs gehabt, was für mich eigentlich nur eine Konsequenz aus dem ganzen Raubbau halt vorher war. Aber es ist halt auch nicht lustig. Also das heißt, das zog sich alles ziemlich lange hin, der Weg der Heilung.
Ja.
Aber der Weg des Raubbaus, der zog sich ja auch recht lange hin, muss man ja auch sagen.
Genau, an der Stelle wollte ich nochmal einhaken. Vorhin, du hast gesagt, du hast da was kompensiert. Was war das, was du kompensiert hast zu der Zeit?
ich bin mir ziemlich sicher, dass, also jetzt werde ich mal ein bisschen spirituell, dass meine Seele ganz genau gewusst hat, dass das nicht passt hier. Und dass ich einfach alles dafür getan habe, das runterzudrücken. Völlig wurscht, ob mit Alkohol, also eigentlich mit beidem, ne? Mit Party, mit Alkohol, mit Arbeiten. Das gehört, das war ja eigentlich das komplett gemischt zusammen, ne?
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass meine Seele damals das schon gesagt hat, weil ich ja weiß heute, dass es mit 19 ja auch schon so war. Damals hat ja meine Seele auch schon gesagt, hallo, hier stimmt was nicht, du gehörst hier nicht hin. Damals habe ich es nicht gehört. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt, das war ja exakt 10 Jahre später, klassischer Zyklus von Depressionen. Mhm. Ich habe es ja wieder nicht richtig gemerkt, nur da habe ich es anders kompensiert, halt. Da habe ich es noch mit noch mehr Arbeit einfach kompensiert. Mhm.
Du hast von den starken Leistungsträgern in dir gesprochen. Wie war das für dich einerseits, diesen Job, der ja 14 Stunden am Tag oder mehr ausgemacht hat, aufzugeben und gleichzeitig noch Hilfe von anderen anzunehmen? Weil ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht gar nicht so leicht war, oder?
Es war zu dem Zeitpunkt, wo es dann passiert ist, leicht, weil ich ja 2 Jahre mich gewehrt habe mit Händen und Füßen. Also da ist ja so viel in diesen 2 Jahren passiert, wo ich von den Ärzten zu Ärzte gerast bin. Das war ja eigentlich der Prozess, der dazu geführt hat, dass ich dann loslassen musste. Und als ich dann endlich losgelassen musste, ich war fertig. Also ich konnte nicht mehr. Und da war klar, dass ich hier an dieser Stelle gar nicht mehr ohne Unterstützung sein kann. Also da war der Leistungsträger weg, muss man ganz klar sagen. Also da war nichts mehr übrig davon. Das habe ich ganz schön ordentlich in den Boden gerammt. Und das war auch gut so, weil dieser Leistungsträger, der durfte irgendwann ja wieder geboren werden, aber in gesund. Und ich glaube, dazu musste er erstmal wirklich beerdigt werden und das ist er. Also ich war einfach am Ende, das muss man ganz klar sagen.
Ja. Wie war diese Zeit für dich? Du hast dann Therapie gemacht und dann hast du noch diese Diagnose des Gebärmutterhalskrebs bekommen. Wie war das für dich? Also schon durch so eine, ne, du hast gesagt, so eine lange, schwere Zeit zu gehen, dann hat die Heilung begonnen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt dann diese Diagnose kam, aber wie war das für dich in dieser Zeit?
Also ich habe die Therapie noch in Deutschland gemacht und dann haben mein Mann und ich entschieden, also er hat ein Jobangebot in Kroatien bekommen und dann sind wir gemeinsam nach Kroatien gezogen. Das war auch der Moment, wo ich dann wirklich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin. Und da begann dann nochmal so 1-2 Jahre der Heilung für mich, also rein psychisch. Also da habe ich zwar keine Therapie mehr gehabt, aber ich habe mich halt um mich gekümmert, um den Körper. Das war auch der Moment, wo ich tausende von Büchern gelesen habe, mich mit Psychologie beschäftigt habe, mit Ernährung und so weiter. Und die Diagnose war dann tatsächlich erst so 2 Jahre später. Und das war, also in der Zwischenzeit war ich so gut aufgestellt, psychisch, dass ich gesagt habe, interessant, dass das Leben mir schon wieder eine Herausforderung vor die Füße kotzt. Also da war ich schon so weit, dass ich verstanden habe, es hat alles seinen Sinn. Das habe ich bei diesem ganzen Depression vorher und dem Burnout, muss man ja eigentlich dazu sagen, noch nicht kapiert. Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon bereit zu sagen, okay, das ist einfach nur eine Konsequenz und das ist eine Chance. Ich darf hinschauen, was das Leben mir jetzt hier immer noch sagt und ich sehe es einfach als positives Zeichen, dass ich hier auf diesem Planeten scheinbar noch irgendwas zu tun habe, wenn mir solche Herausforderungen einfach ins Leben gebracht werden. Also das ging. Ich hatte auch nie einen Zweifel, dass ich das nicht überleben würde oder so. Also das war wirklich nur die ersten 2 Sekunden, als mein Arzt mir das gesagt hat. Das war schon so, scheiße, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Aber das ging relativ schnell, dass ich gesagt habe, nee, ich nehme diese Herausforderung jetzt an. Weil es für mich irgendwie, das klingt jetzt im Nachhinein eigentlich ja schon esoterisch, aber es war so, es war wie der nächste Schritt der Heilung einfach. Also es hat mich nicht mehr überrascht, dass der Körper sagt, auch noch, jo, ich möchte dies auch noch heilen. Ne? Und dass es ein weibliches Thema ist, passt zu dieser ganzen Frauen-Männer-Geschichte, also im Sinne von der Bub in mir. Ne? Das ist eine sehr weibliche Heilung gewesen, die einfach durch den Gebärmutterhalskrebs kam.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
Na, das ist aber etwas, was ich auch natürlich erst heute weiß. Also in mir sind nicht nur sehr, sehr viele Facetten, sondern ich habe halt auch sehr starke männlich-weibliche Anteile, die über viele, wie jeder natürlich, aber die viele Jahrzehnte gegeneinander gekämpft haben. Mhm. Weil entweder war ich der Bub oder ich war das Mädel, aber ich war nie beides irgendwie zeitgleich. Und dieser ganze Heilungsprozess war eigentlich auch ein Heilungsprozess meiner inneren Anteile, also meiner weiblichen Anteile, vorwiegend meiner weiblichen Anteile. Mhm. Weil der Bub war eigentlich immer recht gesund, muss man sagen. Also der war eigentlich nie das Problem. Ja. Und deswegen habe ich das schon auch von dieser Seite als Geschenk gesehen, ne? Dass das einfach zur Heilung von mir als Gesamtkonstrukt, als Gesamtkunstobjekt zusammenpasst. Mhm. Und das wurde aber noch verstärkt. Aber vielleicht, wenn du vorher eine Frage hast, dann erst, bevor es zur Verstärkung kommt.
Du darfst fortführen.
Ich darf fortführen?
Ja.
Die wollten meine Gebärmutter dann rausnehmen, weil es einfach zu riskant war. Und dann habe ich gesagt, nee, danke. Ich habe einen Kinderwunsch. Sollte das alles dann irgendwann mal streuen, dann reden wir in einem Jahr drüber und dann können sie von mir aus den ganzen Kram da unten rausmachen. Mhm. Aber jetzt nicht. Habe ich also geweigert. Und dann haben die Ärzte halt mich operiert, so gut es halt ging. Und das hat dann auch gut geklappt, es ist alles gut gegangen. Und dann haben sie aber zu mir gesagt, Achtung, Schwangerschaft ist sehr, sehr riskant, eigentlich nicht empfohlen. Und dann gesagt, das habe ich ja alles nur deswegen gemacht, das ist so ein Blödsinn. Mhm. Und ich bin dann sehr, sehr schnell schwanger geworden. Und das war, würde ich fast sagen, eigentlich sogar die schwierigste Zeit überhaupt, weil ich halt gesagt bekommen habe, dass das Kind eigentlich keine Chance hat zu überleben. Mhm. Und ich aber komischerweise, das ist glaube ich wieder eine Mischung aus Trotz und Optimismus, gesagt habe, dann erst recht. Mhm. Also nein, ich war aber auch voller Zuversicht, dass das geht. Also es war nie so, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, wie schrecklich. Ich habe einfach gesagt, ich mache alles, dass dieses Kind überlebt. Und dann gab es einen Moment, und der war wirklich schwierig. Da war ich in der 17. Woche und habe Verdacht auf Fruchtwasserverlust gehabt, was in der 17. Woche Todesurteil eigentlich ist. Ja. Und dann war ich in Kroatien in der Klinik und der Arzt hat zu mir gesagt, naja, wenn Sie das Kind verlieren, dann machen Sie halt ein neues. Oh. Und dann habe ich gesagt, ich konnte relativ gut Kroatisch und ich konnte auch sehr gut fluchen auf Kroatisch. Und dann habe ich mal alle meine Fluchwörter ausgepackt, die ich kannte. Bin auf eigene Faust ausgecheckt aus dem Krankenhaus, meinen Mann angerufen und habe gesagt, wir fahren heute nach Österreich. Ich verlasse dieses Land jetzt. Mhm. Bin nach Hause gekommen, habe alle meine Kontakte spielen lassen, habe in dem Moment eine Wohnung gefunden und bin noch am selben Abend mit meinem Mann nach Graz gefahren. Habe eine teilmöblierte Wohnung bezogen und bin da für die restlichen 6 Monate alleine geblieben.
Ach, krass.
Wo ich im Nachhinein denke, also viele Leute fragen mich, wie hast du das überlebt? Und ich denke, die Antwort ist, ich habe überlebt. Mhm. Also ich habe einfach funktioniert. Mhm. Also ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ich lag, wahrscheinlich habe ich ferngeschaut, nehme ich mal an. Nein, im Internet war ich relativ viel. Mhm. So, das war das Ganze, was dem
die Krone aufgesetzt hat.
Ja, was die heilen. Ja, noch nicht ganz, also wir sind noch nicht am Ende angekommen, aber das hat das Ganze schon sehr gesteigert, weil ich einfach, im Grunde genommen war ich ja dann total alleine. Natürlich kam mein Mann am Wochenende, um mich mit Einkäufen zu versorgen, aber ansonsten kannte ich niemand. Ich war komplett alleine. Das ist einfach für die Psyche ziemlich krass im Nachhinein.
Ich wollte gerade fragen, sind da die depressiven Anteile so ein Stück weit wieder aufgetaucht?
Nein, ich habe sie komplett weggetrocknet. Musste funktionieren. Also das kann sein, dass die vielleicht gesagt haben, hallo, aber das habe ich überhaupt gar nicht zugelassen, weil ich wusste, also wahrscheinlich wusste ich, wenn ich das zulasse, dann werden wir das nicht überleben. Also nein, ich musste funktionieren. Also da war der Leistungsträger tatsächlich vielleicht sogar sehr, sehr hilfreich, weil der gesagt hat, nee, da musst du jetzt durch, machst das Beste draus. Ich habe mich tatsächlich auch als relativ optimistisch eigentlich empfunden. Das ist erst später dann rausgekommen, was für ein Trauma das eigentlich wirklich war.
Dass diese Zeit, in der du dann auch alleine warst und gesagt hast, ich muss, was hieß denn für dich dieses Funktionieren?
Das hieß einfach, du nicht bewegen, also so wenig wie möglich bewegen, ja. Und warten. Einfach warten und dann natürlich mit dem Taxi alle Nase lang ins Krankenhaus fahren, um halt die Untersuchungen zu machen. Und hoffen, dass halt alles gut geht. Und Tage zählen. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, glaube ich, als Tage zählen, zu schauen. Weil es gibt ja diesen Punkt, ich weiß gar nicht, wann das ist, 25. Woche oder sowas, wo die Wahrscheinlichkeit dann halt immer stärker wird, dass das Kind halt überleben kann. Ne?
Mir kam so das Wort aushalten.
Ja, aushalten, absolut. Aushalten, durch durchgehen, durchhalten. Das war alles. Und als diese Episode, als klar war, dass das Kind überleben wird, also ist der Lukas, also dass die Chancen immer besser stehen, sagen wir es mal so, bin ich richtig aufgelebt. Also selbst dort in der Wohnung, weil da habe ich dann gewusst, hey, du hast das alles gemacht und du hast es richtig gemacht. Und du hast allen, also da bin ich so richtig trotzig geworden. Denen hast du es gezeigt, so. Und da habe ich mich aber auch total gefreut. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe dann mit meinem Arzt damals abgesprochen, dass wir eine natürliche Geburt wollen. Weil die haben natürlich gesagt, na, bitte unbedingt einen Kaiserschnitt. Bei diesen ganzen Vorgeschichten unbedingt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Nach dem Schatz, den ich da alles durchgemacht habe, möchte ich wenigstens dieses Erlebnis, dieses hormonelle Erlebnis einer normalen Geburt. Mhm. Bei mir kann keiner mehr was von irgendwas von Schmerzen erzählen. Also Bullshit, das kriegen wir schon hin. Mhm. So, das habe ich dann durchgesetzt und er hat auch versprochen, mir mich zu begleiten. Mhm. Und das war dann eigentlich das Ende des Traumas, weil auch das mir verwehrt wurde. Und ich war zu genäht, damit das Kind nicht rausfällt. Um es einfach auszusagen. Also ich wurde während der Schwangerschaft noch, das nennt sich Zerklatsch, wirst du zugenäht, der Muttermund unten wird zugenäht, nicht der Muttermund. Na wurscht, also da unten wird es halt zugenäht, damit das Kind vielleicht ein bisschen mehr Festigkeit hat und nicht zu früh abgeht. Das passiert während der Schwangerschaft. Und das habe ich aber natürlich vergessen, eher nicht, deswegen hat er mir auch einen Kaiserschnitt empfohlen. Die Narbe war ja noch da, also das heißt, das war ja zu. Das war ein bisschen ungünstig, weil dementsprechend hatte ich zwar Presswehen, aber das ging halt nicht. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ist echt grauslich. Es ging nicht unter den größten Schmerzen und dann musste ich nach 16 Stunden oder so, hat er zu mir gesagt, schauen Sie, das Kind, dem geht's gut, wir können weitermachen. Die Frage ist, wie lange Sie noch überleben, so. Und dann habe ich aufgegeben und habe ich gesagt, na, dann haben Sie... Ich glaube, dann habe ich nur noch gesagt, sorgen Sie dafür, dass mein Kind in den Arm meines Mannes kommt, wenn ich weggetreten bin. Und das ist interessant, dass ich es jetzt sagen kann ohne Tränen. Das ist echt, glaube ich, das erste Mal, dass ich es wirklich sagen kann, ohne dass ich zu heulen anfange. Weil das war da ist ein Teil in mir gestorben. Einfach weil ich habe so viel Hoffnung in diese Geburt gesetzt, weil ich wusste, damit ist endlich dieses ganze Leid der letzten 10 Jahre vorbei. Und als ich da dann weggeschoben wurde zur Narkose, war das für mich irgendwie wie so ein kleiner Tod. Ne? So. Und das habe ich aber dann relativ gut weggedrängt, weil dann war ja der Lukas da, ich hatte gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Und habe dann mit einer Psychologin noch am Wochenbett, glaube ich, ne? Gehabt. Die hat mich ein bisschen unterstützt. Sie hat gesagt, wie kann es sein, dass Sie nicht völlig durch den Wind sind? Sie müssten eigentlich psychisches Wrack sein. Mhm. Ich dachte, oh, ja, geht schon. Und da habe ich gedacht, ja, mir geht es nicht gut, aber das wird schon. Und das kam dann erst 3 Jahre später. Also ich habe es wirklich 3 Jahre lang verdrängt. Und 3 Jahre später, als der Luki dann schon 3,5 war, da kam dann die große Traumakeule. Da habe ich dann verstanden, irgendwie, da ist was schiefgelaufen. Das wurde halt auch nie behandelt. Ne?
Wie sah das aus, die Traumakeule? Wie hast du das zu spüren bekommen?
Ich habe es zwischendurch schon mal gespürt, dass der Lukas relativ klein war. Bin ich beim Schwimmen ohnmächtig geworden mit ihm und so. Also das gab schon wieder so kleine Hinweise. Aber ich hatte ja diesmal einen anderen Grund zu funktionieren. Diesmal ging es ja nicht darum, um irgendwelche Kosmetik zu verkaufen oder ein Studium zu schaffen. Also ich fand den Grund an sich durchaus legitim, ja. Und begriffen habe ich es, als der Lukas knapp über 3 war, ging es mir richtig schlecht. Also das war einfach, ich wusste, das ist eine Depression. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass es eine Depression ist. Und dass ich irgendwie jetzt gucken muss, was da eigentlich Sache ist. Und dann habe ich mir hier in Wien eine Psychiaterin gesucht und habe ihr meine Geschichte erzählt. Und zwar so, wie ich sie jetzt gerade hier erzähle. Und die hat mich angeschaut mit riesengroßen Augen, hat gesagt, das wundert mich alles jetzt gar nicht. Und die hat halt gesagt, naja, das ganze Thema an sich ist ein Trauma, aber das, was halt bei der Geburt passiert, ist ein ganz klassisches On-Top-Geburtstrauma einfach. Und das war dann nötig, das natürlich zu behandeln. Also da war ich dann nochmal, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Mal bei der Therapie.
Und du hast gesagt, oder sie hat gesagt, das war bereits alles schon ein Trauma. Was war denn die Überschrift deiner Traumata?
Das ist eine gute Frage. Also ganz spontan, und ich höre eigentlich total auf meine Intuition, aber das erste Wort, was mir gerade in den Sinn kam bei deiner Frage, war Verlust. Hm. Ich kann das jetzt gerade nicht ganz einsortieren, warum, aber es macht ja einen Sinn irgendwie. Also ich glaube, ich habe einfach so viel verloren. Hm. Ich habe angefangen vom Jobverlust über meine eigene Würde, die ich in meinen Augen ja damals irgendwie verloren habe, ne? Das Stichwort Versagen und so. Dann der Gesundheitsverlust in hohem Maße, der Fastverlust des Kindes, Verlust der Kontrolle. Mhm. Also ich finde, das Wort passt eigentlich ziemlich gut.
Absolut. Und auch, ne, ich habe an den Anfang unseres Gesprächs gedacht, Verlust auch des wilden Bubens erstmal, ne, wo du, da hast du gestrahlt am Anfang, als du davon erzählt hast. Ne,
ja, so der hat Teil. Aufgegeben, der musste aufgeben, der konnte nicht mehr. Der hat lange, lange Zeit... ist der geruht. Erst war er so ein bisschen verdrängt und dann war er nicht Thema quasi. Und dann musste er über viele, viele Jahre hinweg erstmal langsam wieder raufgekramt werden. Und auch ein bisschen auch vereint werden, ne? Geheilt werden, vereint werden mit allen anderen Teilen.
Mhm. Wie war das für dich auf diese, und das ist ja auch so eine ungewisse Reise zu gehen, an sich selber zu arbeiten und all das auch aufzuarbeiten, was einem passiert ist. Wie war das für dich und was ist dir so begegnet?
Also für mich war das ein Muss tatsächlich. Also allein durch die Tatsache, dass es mir gesundheitlich damals vor dem Krebs da so schlecht ging, das war ja der erste Schritt, wo ich mich nach der Therapie dann selbst beschäftigt habe mit Psychologie und mit Ernährung und Gesundheit und Gewohnheiten. Mhm. Und für mich ist schon irgendwie Persönlichkeitsentwicklung ja so eine Box der Pandora. Ja? Also die hast du einmal offen und dann kriegst du den Deckel nicht mehr drauf. Und ich glaube, so war das auch. Am Anfang war das ein Muss. Ja? Ich musste mich mit mir beschäftigen, damit ich verstehe, was mich eigentlich in diese Misere gebracht hat. Also was eigentlich bei mir schiefgelaufen ist, ja? dass das so extrem war. Und der Weg führt natürlich dann erstmal über die ganzen eigenen Glaubenssätze, die man halt mit sich rumschleppt. Ja? Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, also für mich gab es da kein Zurück mehr. Das war klar, dass ich damit weitermache. Und mit jeder einzelnen Zwiebelschicht bin ich mir selber wieder näher gekommen. Und was mir begegnet ist, sind Menschen, die mir geholfen haben. Also ich habe zu jeder Zeit in den letzten, ja eigentlich seit der Therapie damals, Menschen gehabt an meiner Seite, die mich unterstützt haben. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Familie, also natürlich also meine Familie, die ist klar, mein Mann sowieso. Aber ich rede auch immer von Therapeuten oder von Coaches. Also ich hatte immer irgendjemanden an meiner Seite, der mich zum jeweiligen Zeitpunkt eben richtig unterstützen konnte. Und ohne das wäre es nicht gegangen. Und ich glaube, das war auch das Hauptlearning für mich. Ich muss nicht immer alles alleine machen. Ja, ich kann, und auch der kleine Junge versteht das jetzt, weil der wollte ja vor allem immer alles alleine machen. Ne? Aber auch der versteht, hey, mit mehreren macht es ja viel mehr Spaß.
Ich habe vorhin so ein Desk kam bei mir die ganze Zeit so auf. Du hattest auch am Anfang von so Frauenbild und Rollen gesprochen und ich hatte die ganze Zeit, kam mir in den Kopf, starke Frau. Und gleichzeitig finde ich, ist es ja für mich mittlerweile kein Lob mehr, sondern das setzt mich total unter Druck, diese starke Frau, Powerfrauen, also überhaupt schon dieses Wort. Bist du mit diesem Bild konfrontiert worden, also innerlich, äußerlich und was hat das mit dir gemacht, dieses starke Frau?
Natürlich, also ich meine, ich war das, aber das ist ein Thema vor allem, muss man echt sagen, der letzten 5 Jahre schon. Also da sind wir jetzt wirklich schon in der Jetztzeit eigentlich angekommen. Also dieses Ausgleichen der Elemente bei mir, das ging natürlich über einen langen Prozess, dieses weiblich-männlich-Thema. Aber dieses Powerfrauen-Thema, das ist sogar auch im Anfang meiner Selbstständigkeit noch ganz klare Herausstellungsmerkmal gewesen. Also noch heute eigentlich, ja. Nur. Es ist für mich ist es tatsächlich eine Fehlleitung der Emanzipation, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, und das ist auch das, was ich gelebt habe über viele Jahrzehnte hinweg, der bessere Mann zu sein. Also jetzt nicht, weil ich das gesagt habe oder gewollt habe, sondern weil ich mich so verhalten habe. Also da war so viel Drive, das ist positiv, aber da war auch so viel Macht, so viel Ellenbogen, so viel Kämpfen, so viel Wollen, so viel... Wahnsinn einfach drin, dass ich mich sehr stark damit konfrontieren musste, was bedeutet für mich eigentlich jetzt eine starke Frau zu sein. Und das hat sich komplett gewandelt, dieses Bild. Ich habe natürlich diesen Drive und dieses Männliche und dieses Machertum, das bin ich zu 100%. Ja, das wird auch nie weggehen und das ist auch gut so, dass das nicht weggeht. Aber gleichzeitig bin ich viel, viel weicher geworden. Also ich habe so viele Momente, wo ich einfach, ich will auch gar nicht mehr alleine sein. Also ich will das alles gar nicht mehr alleine machen. Das ist mir nicht mehr wichtig. Und ich will vor allem nicht mehr kämpfen.
Glaubst du, dass das von diesem Bild einer starken Frau kommt? Kämpfen müssen, sich für sich einsetzen müssen. Also ne, ich überlege mal laut, ne, weil Frauen ja auch immer für ihre Rechte irgendwie einstehen mussten. Und klar war es ein gemeinsamer Kampf, aber irgendwie war es ja doch auch immer ein Kampf alleine. Und manchmal hat man jetzt auch das Gefühl, naja, so Frauen sind noch nicht so wirklich an dem Punkt, wo sie, also wahrscheinlich schon mehr als damals, aber es ist ja schon auch immer noch so ein bisschen Konkurrenz, aufeinander schauen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus, hat immer meine Oma schon gesagt. Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, welche Menschen man um sich herum sammelt. Und also ich kenne diese Menschen, die immer noch mit den Ellenbogen komplett unterwegs sind. Ja, stimmt. Aber ich versuche, es anders zu machen. Also ich versuche, meinen Weg anders zu gehen. Ich versuche, Menschen zu mir zu ziehen, die auch anders denken, die die Projekte anteasern wollen, die einfach in eine andere Richtung gehen. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt gerade so vielleicht im letzten Jahr eine ganz, ganz starke Entwicklung dessen sehen. Also das ist zumindest mein Gefühl.
Also woran machst du das fest? Woran siehst du das?
Die Menschen gehen viel mehr aufeinander zu. Es kommen Projekte ins Leben, die deutlich mehr auf Gemeinschaftsdenken, auf Zusammendenken ist. Weg von diesem Ganzen, wir müssen alles alleine durchkämpfen. In gewisser Weise vielleicht sogar schon fast ein bisschen weg vom Materialismus. Bedingt, ne? Also teilweise ja, teilweise nein. Ich denke, es ist ein großer Bewusstseinssprung irgendwie gerade so am Laufen, habe ich den Eindruck. Und dass die Menschen und vor allem die Frauen, die sich lange Zeit mit sich selbst beschäftigt haben, habe ich den Eindruck, die kommen alle irgendwie so an diesen Punkt. So, lass uns mal gemeinsam irgendwie was machen. Ja, und zwar zum Wohle aller. Nicht zum Wohle von 1, 2, sondern zum Wohle aller.
Ja. Wie hat sich dein Bild, weil du das vorhin so beschrieben hast, verändert einer starken Frau? Was bedeutet es heute für dich, eine starke Frau zu sein?
Ich habe die ganze Zeit gerade witzigerweise das Bild von Jeanne d'Arc vor mir. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv, das jetzt zu sagen. Ne? Aber ich sehe tatsächlich diese Jeanne d'Arc nicht als diese Kämpferin, als die sie immer dargestellt wird, auch wenn sie die war. Ja? Sondern ich sehe sie eigentlich eher als jemand, der tatsächlich für sich auch eingestanden hat, für etwas einzustehen, was dem größeren Ganzen wiederum dient. Denn ich glaube schon, dass wir vielleicht auch in den nächsten Jahren durchaus anpacken dürfen. Ich würde es nur nicht mehr Kampf nennen wollen. Also ich glaube schon, dass es gefragt ist, dass wir machen, dass wir voranpreschen, dass wir für uns einstehen, dass wir aufstehen. Das glaube ich schon alles.
Aber machen wir das nicht schon die ganze Zeit?
Ja, ich glaube aber teilweise ungesund halt. Ne? Teilweise immer noch sehr im Kampf, das meine ich damit. Und ich glaube, da geht es eher so um das zum Wohle aller. Also ich sehe da schon auch die Qualitäten von Frauen, wenn wir das Starke, was wir gelernt haben jetzt durch die Emanzipation, verbinden mit dem, was uns wirklich ausmacht. Ne? Verbinden, Kommunikation, Netzwerken. Ich meine, Frauen sind brillant darin, ja, Dinge zu lösen, zusammenzukriegen. Dann glaube ich, ist das einfach so eine sanfte Art des Führens einfach auch. Und da sehe ich die Rolle der Frau tatsächlich als eine starke Rolle, die aber nichts damit zu tun hat, dass man ständig gegen Windmühlen irgendwas kämpft.
Und gleichzeitig scheint es ja auch oder sind manchmal ja auch mehrere Anteile des Kämpfens, ist ja so stark in uns verankert. Was glaubst du, wie kann man das selber so ein Stück weit schaffen zu sagen oder sich zu hinterfragen, muss ich denn jetzt tatsächlich kämpfen?
Also der Prozess, ich habe jetzt keine Superlösung, ja. Ich stecke selbst in dem Prozess permanent drin, indem ich mir immer wieder sage, bist du gerade im Kampf oder bist du es nicht? Und die Antwort ist tatsächlich, wenn die Antwort ist, ich bin im Kampf, dann sag ich in der Zwischenzeit mir ganz banal, einen Scheiß muss ich. Also das klingt wirklich jetzt total blöd, aber für mich ist es echt wichtig, meine Leistungsträger immer wieder runterzuholen und zu sagen, stopp mal, das ist überhaupt nicht nötig, ja. Also chill mal, ja, und entspann dich mal ein bisschen, weil das hat überhaupt gar keinen Wert, das jetzt zu tun. Das ist wirklich Arbeit, ja. Also ich glaube auch, dass es etwas ist, was man permanent macht, und ich arbeite da sehr viel energetisch dran. Also ich mache ganz viel energetisch, um einfach diese Strukturen auch aus dem System immer wieder abzuleiten.
Mhm. An welchen Stellen kämpfst du noch?
Ja, ich hab gerade sofort einen Gedanken im Kopf gehabt, und das ist sehr lustig. Ich kämpfe gegen Konventionen immer noch, tatsächlich. Also mein altes Thema, mit dem wir angefangen haben, mit dem kämpfe ich immer noch. Der Freigeist in mir hat eine ganz andere Idee, wie die nächsten Jahre aussehen. Als die Struktur meines Lebens es aktuell zulässt. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch gesagt, aber ich habe sehr, sehr klare Vorstellungen, was ich gerne jetzt machen würde. Und ich könnte das auch. Aber ich bin nicht alleine. Und das ist auch gut, dass ich nicht alleine bin. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass mich irgendwie jemand immer bremst. Das mag schon sein. Aber das ist etwas, wo ich merke, dass ich immer wieder kämpfe. Dass ich immer wieder anecke und denke, boah, Leute, es ist doch gar nicht so schwer. Also ich meine, es ist mal so ein ganz banales Thema Schulsystem, ja. Also ich bin nicht alleine, wie gesagt. Wenn ich alleine wäre, wäre das Kind schon lange nicht mehr in der Schule. Also mir ist das alles wurscht. Aber das meine ich. Also das ist der Kampf, den ich tatsächlich noch nicht in Gänze losgelassen habe und auch ehrlich gesagt nicht bereit bin, noch ihn loszulassen, weil ich noch keinen Weg gefunden habe, es ohne Kämpfen zu schaffen. Der kommt bestimmt auch noch, ne?
Und gleichzeitig ist es ja, also gerade wenn ich ans Schulsystem denke, ja, manchmal dieses, was du vorhin gesagt hast, so gegen Windmühlen kämpfen. Und trotzdem sagst du dir erstmal, ich bleib dabei, weil du, wie gesagt, keinen anderen Weg gefunden hast. Aber es kann ja auch erschöpfend sein.
Ja, also da hilft mir Gott sei Dank meine Erfahrung damals aus dem Studium in Spanien, wo ich gesagt habe, ich finde einen Weg. Genau das mache ich jetzt auch mit meinem Sohn. Das heißt, wir zwei, also der kennt meine Einstellung. Der weiß, dass das von meiner Seite eine ganz andere Liga gewesen wäre. Und wir schauen einfach, dass wir ihn da ganz gut durchwursteln. Also da hilft mir jetzt meine eigene Erfahrung zu sagen, wir müssen ja nicht alles mitspielen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen konträr zu dem, wie du das selber erfahren und gelebt hast. Was ist das, was du deinem Sohn in Bezug auf Schule, Leistung, was hast du ihm mitgegeben?
Ich glaube, das ist der Klassiker der Eltern, ja. Also die Eltern machen entweder verschärft das, was ihnen selbst passiert ist, hoch drei, oder sie machen das Gegenteil. Ich bin ein klassischer Wassermann. Ich mache immer das Gegenteil. Egal von was man mir sagt, ich mache das Gegenteil. Das heißt, ich bin klassischer Laissez-faire-Typ bei der Schule. Ich sage, papalapap, Schule interessiert eh keinen. Du lernst wichtige Sachen. Doch, doch. Also wenn du Englisch lernst, ist gut. Mach weiter so. Ich sage, lauter Fünfer wäre schlecht, weil dann musst du ja noch ein Jahr länger dort bleiben. Also es hilft ja auch nicht weiter. Genieß deine Zeit mit deinen Freunden. Ja. Ich bin da sehr laissez-faire. Und da muss ich sagen, das ist auch nicht immer gut, weil ich genau weiß, dass es aus meiner Struktur kommt. Weil ich eben genau das Gegenteil von dem mache, was ich erlebt habe. Da bin ich aber sehr froh, denn er hat ja einen Vater. Und der Vater ist das Gegenteil. Der ist eher konservativ, leistungsorientiert. Das heißt, er kriegt beide Seiten ab. Und da muss ich sagen, da bin ich auch eigentlich sehr dankbar dafür. Weil ich glaube, nur mit mir weiß ich nicht, ob das seinem Naturell entsprechen würde, weil er ist halt auch er, ja, der ist ja nicht ein Mini-Me, der ist halt, das ist ja auch ein Original, und er darf selbst entscheiden, was sein Weg sein wird. Und ich glaube zu vermuten, dass es nicht mein Weg ist. Also, dass eher da ich der Außerirdische in der Familie bin.
Wie ist es für dich, deinen Sohn jetzt auf seinem Weg zu beobachten? Und vielleicht auch manchmal von den eigenen Dingen, die wir ja so mitbringen. Ja, auch als Mutter merkt man ja immer wieder, ich merke das auch, wenn ich so ah, das ist jetzt eigentlich meins. Mhm. Davon loszulassen und das immer wieder auch so wahrzunehmen, wie ist es für dich?
Also gerade mir sind zwei Wörter sofort eingefallen. Das eine war faszinierend und das andere dankbar. Und zwar faszinierend, ihn zu beobachten, wie er in seiner Persönlichkeit sich entwickelt, in welche Richtung das auch geht, weil man kann ja schon gewisse Sachen dann schon erkennen. Und wenn man sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, heißt das ja, du siehst es ja auch bei deinem Kind. Also es ist ja nicht so, dass du die Augen zumachst und keine Ahnung hast, was der so tut. Und dankbar tatsächlich dafür, dass ich durch die letzten 20 Jahre einfach so viel über Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeiten generell kapiert habe, dass ich ihn viel, viel mehr annehmen kann, wie er einfach ist. Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch komplett blind in meinen Strukturen verhaftet wäre, dann könnte ich das nie so beobachtend machen. Natürlich falle ich auch immer drauf rein, ne, und versuche ihn dann aus seiner Lethargie rauszureißen. Aber an sich verstehe ich schon, dass er einfach eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat als ich. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, weil ich da, glaube ich, schon eine bessere Begleiterin einfach sein kann und mich weniger, glaube ich, einmische, als ich es sonst tun würde mit meiner, also ich meine, ich bin schon eine sehr dominante Person. Also das unbewusst als Erziehende, ich glaube, da schaffst du mehr Traumata als sonst irgendwie.
Ja. Gibt es trotzdem auch manchmal Sorgen und Ängste, die du hast als die Begleiterin deines Sohnes?
Na klar. Also ich bin, und zwar auf allen Ebenen. Auf der einen Seite denke ich mir, bist du zu laissez-faire, also stülpst du zu viel von meinem Hippie-Dasein auf ihn über, was ihm vielleicht gar nicht gut tut. Das ist mal die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, holst du ihn zu wenig raus aus seiner Komfortzone? Solltest du es nicht eigentlich noch mehr machen? Ich bin da permanent hin und her gerissen. Also von links nach rechts und wieder zurück. Aber ich glaube, das gehört auch dazu zu sagen, ja, du gehst halt deinen Weg, so wie es gut geht. Und ich versuche einfach, mich so gut es geht dabei rauszunehmen, also dass die Anteile, die unbewusst von mir rüberkommen, ausreichen und das nicht noch bewusst gedreht und manipuliert wird.
Wo kommen die stärksten Anteile raus, wo du sagst, oh, die dürfen eigentlich im Hintergrund bleiben oder sollten vielleicht sogar im Hintergrund bleiben?
Von meinen eigenen?
Ja.
Das ist ganz klar. Risiko versus Stabilitätsdenken. Also ich bin ein absoluter Risikomensch. Also das merke ich jetzt auch. Und sonst wäre mein Leben auch nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Das ist alles always on the edge. Also immer oben rumlaufen. Und auch teilweise sehr bewusst. Für mich ist das Leben tatsächlich schon so ein bisschen ein Spiel. Also ich mag das auch. Ich finde, so bin ich. Und permanent Abwechslung. Und mir wird furchtbar schnell langweilig. Das geht manchmal total mit mir durch, wenn ich sehe, dass er viel Stabilität braucht. Und dass er sich dann irgendwie so seinen Kokon macht. Und ja, nicht weg. Und können wir wieder an denselben Ort im Urlaub fahren? What? Also da fällt es mir richtig, richtig schwer.
Yeah.
Und da variiere ich zwischen, ich verstehe, dass es so ist und wir machen das auch so, und nee, wir machen es jetzt trotzdem anders.
Ja, also so irgendwie einen Kompromiss zu finden zwischen beiden, also beiden irgendwie gerecht zu werden.
Ja, und da habe ich ja eh die Unterstützung meines Mannes. Also durch das, dass ich eh nicht alles allein entscheide oder entscheiden kann schon alleine, gleicht sich das sowieso ziemlich aus.
Ja, und ich habe tatsächlich hier auch noch eine Frage stehen, weil das jetzt auch gerade wieder kam mit dem Urlaub. Und du hast vorhin ja beschrieben, du musst ja unfassbar viel in der Welt unterwegs gewesen sein. Was hast du auf deinen vielen Reisen so mitgenommen? Was hat dir das Reisen vielleicht gezeigt?
Ja, das ist sogar ein ganz interessantes Thema, weil das war auch eine Zeit lang ein Kampf eigentlich in mir. Ich habe mich sehr oft total wurzellos gefühlt. Also ich habe extrem viele Flügel, ohne Frage. Und das Interessante ist, das stimmt aber nicht. Und das ist mir jetzt erst klar geworden. Ich habe sehr wohl starke Wurzeln. Also ich habe starke Wurzeln durch meine Familie bekommen, durch die Werte, die ich abbekommen habe. Also ich habe die Wurzeln in mir. Und ich habe lange gebraucht, zu akzeptieren, dass ich ein Mensch bin, der überall zu Hause ist. Also mich schmeißt du irgendwo rein und dann bin ich halt ein Jahr in Kroatien, dann bin ich halt Kroatin. Gut, mir fällt es auch leicht, Sprachen zu sprechen, das ist vielleicht ein ganz großer Vorteil.
Ja.
Und da habe ich ein bisschen gekämpft, weil ich mich nirgendwo zugehörig fühlte. Ich fühle mich auch hier in Wien nicht zugehörig.
Ach, spannend.
Aber ich habe auch gelernt, Moment, ist das mein Mikro?
Okay. Mhm. Du hörst es auch, ne?
Ja, ich habe es gerade.
Jetzt ist es weg.
Jetzt ist es weg. Ja, so ein leichtes Rauschen.
Mhm. Ich höre es auch. Vielleicht liegt es an dem, hast du dein Telefon noch neben dir liegen?
Ha.
Mhm. Manchmal macht das dann nämlich Geräusche.
So, jetzt haben wir es.
Ja.
Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, dieses Thema, weil der Mensch ja trotz allem auch das Gefühl der Zugehörigkeit eigentlich ja braucht.
Ja.
Und in der Zwischenzeit habe ich aber verstanden, dass es einfach Teil meiner Persönlichkeitsstruktur ist und dass ich einfach so bin und dass ich gar nicht dagegen kämpfen brauche, sondern dass das eigentlich auch eine unglaubliche Chance ist, überall zugehörig zu sein. Das heißt ja nicht, ich bin nicht zugehörig, das kann ja sein, ich bin überall zugehörig. Nur halt anders, als vielleicht andere es definieren würden. Und seitdem kann ich mich damit besser entspannen und fühle mich echt so ein bisschen, das ist das, was die Reisen einfach gelehrt haben. Also ich fühle mich schon so ein bisschen menschheitsfamilienmäßig, ne? Also, und dieses wirklich Spirituelle, wir sind alle eins. Ja, also ich habe das so empfunden. Und das war völlig wurscht, ob das jetzt in Asien war oder in Südamerika oder völlig wurscht.
Was ja ein totales Geschenk ist.
Ja, aber so ist halt alles ein Prozess, ne?
Absolut. Und wie ist, du hast gerade gesagt, wir sind alle eins. Wie ist dein Blick gerade auf die Welt?
Wir sind zwei und viele. Wir sind entzweit. Ja, schwierig. Also ich bin der Meinung, dass wir alle nur bei uns selbst kehren können. Und wenn ich so in unsere Strukturen, Familienstrukturen schaue, dann merke ich, da ist noch ziemlich viel Luft, dort für Frieden erstmal zu sorgen und für Verbindung zu sorgen, egal ob man unterschiedlicher Meinung ist oder nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das sonderlich gut gelingt und dementsprechend gelingt es halt auf der Weltenbühne auch nicht sonderlich gut, muss man einfach sagen.
Ja.
Aber auch da bin ich trotz allem zuversichtlich. Ich habe den Eindruck, es gibt sehr, sehr viele Menschen und ich glaube sogar, dass es mehr sind, als die es momentan schon zeigen, die es anders wollen. Also es gibt schon so viele, also ich meine, ich mache ja sehr viele Projekte, sagen wir mal, im alternativen Bereich.
Ja.
Und also ich bin damit nicht alleine. Ja. Also wir sind viele Tausend, die schon gemeinsame Community-Projekte zusammen aufbauen und die einfach sagen, ja, alles alte Zeit wird schon werden.
Ja.
Ich sehe es noch nicht da. Ich sehe noch viel Arbeit vor uns, sicherlich. Ja. Aber ich sehe es auch nicht so pessimistisch, dass hier gerade alles den Bach runtergeht.
Ah, okay. Was glaubst du, worin besteht die größte Arbeit, die gemacht oder investiert werden muss?
Von wem? Insgesamt der Menschheit?
Ja. Kannst du dir aussuchen, von wem?
Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir einen kompletten Gesellschaftsumbruch im Westen brauchen. Angefangen vom Politiksystem, also vom Parteiensystem, übers Wahlsystem, zum Schulsystem, übers Gesundheitssystem. Alles, was jetzt gerade noch krank ist, gehört komplett revolutioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird, aber halt, also ob ich es noch ganz erlebe, ist jetzt mal eine Frage, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da reden wir schon eher von 100 Jahren oder so. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass es natürlich diese Menschen mit der Vision gibt und da gehöre ich auch dazu und ich werde auch alles in meiner Macht Stehende tun, in meiner Lebenszeit das zu schaffen. Aber das Wichtigste ist, dass wir vor uns eigenen Tür kehren erstmal. Und das ist etwas, wo ich schon denke, dass jeder für sich schauen kann, was kann ich tun, um Dinge zu verändern? Wo will ich die Dinge verändern? Wenn ich im Gesundheitssystem arbeite und das machen zum Beispiel viele Kunden von mir, die kreieren in ihrem Bereich einfach eine schöne Atmosphäre für die Leute, die sie betreuen. Ja? Auch mit dem ganzen Stress. Die sagen dann hier rein, da raus, ja, ich kümmere mich um meine Leute und wenn die Formulare liegen bleiben, dann bleiben sie liegen. Im Schulsystem genauso. Es gibt Lehrer, die machen es anders. Und ich denke, das ist das, was jeder Einzelne für sich tun kann, in dem Job, falls es einen Job gibt, also ich habe einen Job, ja, in meinem Job alles Mögliche dafür tun, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, auch weitergehen, bei sich selbst aufräumen und dann in ihrem Umfeld wieder ein besserer Mensch sind, ne, quasi.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da sind die Menschen ja schon einen ganzen Schritt weiter, zu sagen, ich muss bei mir aufräumen und dann habe ich auch Lust, etwas in der Welt zu verändern. Aber dann gibt es ja ganz viele Leute noch, die an dem Punkt sind, also ich kann ja schon mal gar nichts machen. Ich bin ja nur ein mini kleines Glied in der großen Kette. Was wäre deine Argumentation diesen Menschen gegenüber? Die sagen, ich kann ja schon mal gar nichts verändern.
Es kommt darauf an, wie spirituell sie sind. Leider sind die meisten in dieser Phase noch nicht spirituell, weil sonst könntest du sagen, auch der Flügelschlag eines Schmetterlings kann am anderen Ende des Kontinents etwas ausschaffen. Mhm. Aber das sind sie ja meistens noch nicht an dem Punkt. Das heißt, was ich mache, ist tatsächlich zu sagen, glaubst du daran, dass wenn du heute ein Stück Kuchen isst, dass du morgen 4 Kilo zugenommen hast?
Nö. Mhm.
Mach das mal 30 Tage hintereinander. Hast du dann zugenommen? Ja. Was machst du, wenn du danach kein Stückchen Kuchen mehr isst, sondern stattdessen vielleicht eine kleine Ecke Apfel? Wirst du dann einen Tag später 5 Kilo weniger haben? Nein. Wirst du es 30 Tage später haben? Vielleicht? Ja. Also was ich versuche, den Menschen klarzumachen, dass mit den ganz kleinen Schritten jeder etwas verändern kann. Anders geht's nicht. Und ob du dann auf offene Ohren kommst oder nicht, also ich sag halt auch oft, ich kann Tür nur öffnen.
Ja, also durchgehen müssen sie alleine. Ja.
Früher, das war schon Thema. Also ich habe natürlich früher mal versucht, die Leute drüber zu zerren, drüber zu tragen, ein Auto zu holen und sie drüber zu fahren. Also ich habe alles versucht, bis ich irgendwann mal kapiert habe, das ist ja gar nicht meine Aufgabe.
Ich habe gerade so im Kopf, ich weiß nicht, warum das kommt, dass ich so dachte, Veränderung und Leistungsgesellschaft, ist das manchmal etwas, was sich irgendwie ungünstig bedingt?
Ja, je nachdem, in welchem System es halt ist. Also in dem aktuellen, absolut, finde ich schon. Mhm. Weil momentan ist es ja noch immer so, also ich bin ja kein Einzelfall. Also meine Generation ist ja völlig, völlig gaga, was Leistungsdruck angeht. Ja, also das kriege ich ja täglich mit. Mhm. Und das ist ein strukturelles Problem, ja, weil das ist eine ganze Generation. Und da ist es natürlich schon so, dass es immer noch vielleicht 15% der Leute sind, die das auf dem Schirm haben. Aber es sind halt 15% und es werden mehr. Und die Generationen nach uns, ich meine, du bist ja auch schon deutlich jünger, die sind schon etwas anders. Also da ist das schon gar nicht mehr so. Die haben wieder andere Themen, aber das ist ja auch gut so. Also ich denke, je nachdem, in welchem System du das Leistungsthema siehst, ist das entweder gesund, weil es erschafft Machen, Tun, Verändern, Bewegung, Ingenieurstum, Erfindertum, Kreativität.
Ja.
Oder es schafft Druck, Frust und Burnout.
Und gleichzeitig hatte ich mal den Punkt oder auch das Thema mit einer Freundin, da ging es so um Feminismus, sich freimachen von so Rollenbildern und habe dann gemerkt, okay, jetzt merke ich aber auch einen ganz schönen Druck, dass ich alles verändern muss. Also auch in mir alles verändern muss und ablegen muss und dann irgendwann festgestellt habe, okay, also das, was jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte war, das kannst du jetzt vielleicht auch nicht alles durchbrechen. Also nimm dir mal den Druck, sagen wir mal, das alles abzulegen. Kennst du das?
Ja.
Wie bist du damit um?
Ein Scheiß muss ich, sag ich dazu erstmal. Ja. Nein, also tatsächlich, also ich bin kein großer Freund der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten 150 Jahre, muss man einfach sagen, weil ich denke, dass die Art des Zusammenlebens früher eine deutlich gesündere war. Und da wollen wir jetzt mal
kannst
nicht
von der Nahrung. Kannst du sagen?
Beispiel, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Mhm, absolut.
Also jeder, der ein Kind hat, weiß, ohne Dorf ist echt kacke manchmal, ne? Also ich fand es echt nicht so lustig ohne Dorf, ja. Und wenn du dann noch so losgelöst, die Großeltern meines Sohnes, meine Eltern sind 700 Kilometer entfernt, damals waren sie 2000 Kilometer entfernt. Also gut, das heißt, ich sehe manche Dinge der Entwicklung der letzten 150 Jahre sehr, sehr kritisch, wo ich der Meinung bin, dass wir wieder zurückgehen können zu gewissen Werten. Aber Achtung, das Wort zurück heißt nicht, dass wir 150 Jahre zurückgehen. Mhm. Weil die Entwicklung, die dazwischen passiert ist, die brauchte die Menschheit ja. Und es sind ja ganz viele tolle Sachen entstanden. Ja?
Ja.
Also ich wäre sicherlich nicht so, wie ich jetzt bin, ohne die ganzen Reisen. Und die Reisen hätte ich vor 150 Jahren wahrscheinlich nicht schaffen können. Ne? So.
Ja. Ja.
Das heißt, ich finde eigentlich, das Anliegen ist eher zu sagen, ich muss nicht alles loslassen, was passiert ist, sondern ich muss es verwandeln, um es für das, wie ich es in Zukunft haben möchte, zu nutzen.
Ja.
Und da ist beides gut. Das, was ursprünglich quasi aus den Menschen kommt, ja. Und ich meine, das war ja auch ein paar zigtausend Jahre auch gut so. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die in den letzten 100 Jahren richtig geil sind, ja. Ich meine, alleine, dass wir uns darüber uns überhaupt unterhalten können, dass Menschen zusammenfinden, die Dinge auf den Weg bringen, die hätten sich ja früher nicht mal gefunden.
Ja.
Generationenübergreifend, branchenübergreifend, länderübergreifend, nationalitätenübergreifend.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung. Und vieles, glaube ich, vom System hängt einfach noch fest.
Ja. Zu welchen Werten dürfen wir zurückkommen?
Also meine Hauptwerte würde ich da tatsächlich mit reinnehmen. Menschlichkeit, das ist...
Kannst du das immer noch mal ein bisschen für dich definieren? Weil das heißt ja...
Frag einen und kriegst 10 Definitionen. Genau. Also für mich bedeutet Menschlichkeit, wenn ich vor einer Entscheidung bin, werde ich mich immer zugunsten des Menschen dahinter entscheiden. Also das heißt, wenn ich irgendwie ganz banal jemanden sehe, der Hilfe braucht, dann kriegt er Hilfe. Völlig wurscht, ob mir das jetzt gerade passt oder nicht. Oder ob der in einem Lager ist, dass ich vielleicht nicht zugänglich bin. Also es gibt ja gerade momentan in dieser Spaltung gibt es ja furchtbar schreckliche Lager, das ist mir dann wurscht. Es zählt die Menschlichkeit darüber. Für mich ist es auch, und das, ich gehe wirklich jetzt mal von meinen Werten aus, weil ich sie logischerweise für sinnvoll halte, sonst hätte ich sie ja nicht, Wahrhaftigkeit, für mich ist Wahrhaftigkeit nicht unbedingt reine Ehrlichkeit. Also ich finde Ehrlichkeit wichtig, aber Wahrhaftigkeit finde ich noch wichtiger. Und zwar, dass die Menschen wieder zu dem zurückfinden, wer sie wirklich sind. Und zwar in allem. Also nicht nur im Beruf, sondern wirklich zu der Essenz dessen, was wir eigentlich sind. Und wir sind ja wirklich wunderbare Wesen, die zusammen so Großes schaffen können und haben uns aber zu Einzelkämpfern irgendwie entwickelt. Ne?
Ja.
Ja, bei Freiheit ist es ein bisschen schwierig. Freiheit ist natürlich ein sehr, sehr persönlicher Wert von mir. Das ist, glaube ich, aufgrund der Geschichte, die wir jetzt geteilt haben, relativ offensichtlich, warum das so ist. Auf die Gesellschaft betrachtet, würde ich es trotzdem so formulieren, dass jeder Mensch die Freiheit hat, wirklich auch sich selbst finden zu können. Und da sind wir schon sehr viel bei Gerechtigkeit angekommen. Also soziale Gerechtigkeit.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, mir kam jetzt so als allererstes, ist es natürlich für uns auch ein Privileg.
Absolut. Und das darf es eigentlich nicht sein. Aber das sind wir sehr langfristig. Das sind wir sehr langfristig. Aber ja, ich meine, es gibt schon Konzepte, wie man das anders lösen kann auf globaler Ebene. Aber ja, wenn man Macht hat, ist es halt ein bisschen schwierig, diese abzugeben.
Ja, total. Also es wäre wünschenswert, wenn alle die Freiheit haben, sich so zu entwickeln, wie sie das möchten. Wie du schon sagst, also da sind ja auch noch viele soziale Ungerechtigkeiten, also auch an welchem Startpunkt beginnen wir denn im Leben?
Absolut, ja. Und da oben drüber steht für mich Verbundenheit und Vertrauen. Und Verbundenheit im Sinne, wirklich tatsächlich im übertragenen Sinne mit allem, also mit der Erde, mit allen Lebewesen, mit allen Menschen, also da bin ich wieder bei der Menschheitsfamilie angekommen. Aber vor allem auch Verbundenheit mit den Menschen in deinem direkten Umfeld, mit dir selbst, mit deinem Körper. Ich meine, da fängt es ja schon an. Die meisten, also es gibt viele Menschen, die haben überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper.
Ja.
Die stopfen sich irgendwas, also ich meine, ich esse auch mal irgendwas Ungesundes, ja, aber die stopfen sich sowohl mental als auch essenstechnisch Dinge rein, wo du denkst, also puh, das meine ich mit Verbundenheit. Also das ist ein größeres Thema als jetzt nur unter Menschen.
Ja.
Und Vertrauen, dass es gehen kann.
Und das ist was, das musste ich zum Beispiel in meinem Leben sehr lange lernen, weil ich in einem ganz anderen Glaubensmuster aufgewachsen bin. So, also mein Glaubenssatz, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, war für mich, ich bin auf der Welt, um für andere da zu sein. Und dann aber erstmal zu sehen, also ich darf in mich vertrauen und darf erstmal nur auch für mich entscheiden. Das hat auch eine Zeit lang gedauert. Also und so merkt man manchmal, wie so Dinge so einfach klingen und dann doch so herausfordernd sein können.
Ja, absolut. Und ich meine, Vertrauen ist sowieso, glaube ich, eines der Hauptthemen. Also Vertrauen in sich selbst, das sind ja die wenigsten, die sagen können, ja, klar, habe ich alles super.
Ja, total. Naja, und das, wie du ja auch selber deinen Weg beschrieben hast, und so würde ich meinen auch beschreiben, ja, das ist an manchen Stellen echt richtig beschissen und das macht auch wirklich keinen Spaß. Ich weiß noch, ich hatte im Podcast eine, die hat gesagt, ja, selbst in der Scheiße suche ich noch nach den Diamanten mit bloßen Händen. So, und das war ein Bild, das hat sich mir eingeprägt. Und ja, und das ist es. Und gleichzeitig, es lohnt sich so sehr.
So. Da habe ich auch einen schönen Spruch dazu. Der, vielleicht kannst du dir den merken, zusammen mit der Scheiße. Schutt und Gold kommen immer im selben Fluss. Ach. Sieben musst du aber selber. Ja, fand ich auch schön. Gut. Gefällt mir
ja,
auch.
Ja, der ist auch schön. Der ist super schön. Ja, total. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und wir haben über ein stark tabuisiertes Thema gesprochen und daraufhin ist seine Frage jetzt an dich. Welches Thema wird aus deiner Sicht tabuisiert?
Der Tod. Mhm. Also ganz spontan kam mir so, also da gibt es wahrscheinlich noch mehrere, ne, die tabuisiert werden. Mhm. Aber für mich ist es tatsächlich, was am meisten tabuisiert ist, ist der Tod. Mhm. Und das hat für mich unglaublich weitreichende Konsequenzen. Mhm. Denn ein Mensch, der sich mit dem Tod nicht auseinandersetzt, ist nicht, meiner Meinung nach, nicht in der Lage zu leben. Mhm. Weil ich sehe so viel Angst vor dem Tod. Mhm. Und wie kannst du glücklich leben, wenn du permanent irgendwie Angst hast, dass der Sensemann hinter dir steht? Ja, also ich meine, schwierig. Mhm. Und nachdem ich mich ja selber sehr aus der Geschichte heraus gut damit beschäftigen durfte, was ist, wenn ich jetzt tot bin, was ist, wenn mein Kind stirbt und so weiter, das hat mich sehr befreit. Und das hat eigentlich auch meinen spirituellen Weg sehr geebnet, einfach zu sagen, ja, ich habe hier einen wunderschönen Körper, der ist auch echt toll, ich finde ihn auch klasse und den schütze ich auch. Mhm. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und das entspannt mich total, macht mich viel, viel glücklicher und freudiger. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen über den Tod nicht sprechen und es auch in der Gesellschaft eigentlich nicht wirklich sehr verbreitet ist, das Thema wirklich anzugehen, ja? Mhm. Und mal darüber zu sprechen.
Also gibt es was für dich über den körperlichen Tod hinaus?
Ja.
Richtig?
Ja. Also mein Körper nicht. Also mein Körper, der wird dann schon irgendwie den Aggregatszustand wechseln, gehe ich davon aus.
Ja. Ja.
Aber für mich ja. Also für mich ist ganz klar, dass es weitergeht. Mhm. Es ist sicherlich auch, das ist auch ein spannendes Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann, so Thema Nahtoderfahrungen und so weiter, das kommt halt irgendwann und das heißt nicht, dass ich das weiß, aber ich gehe davon aus und es macht für mich auch viel mehr Sinn, wenn ich mein Leben mir anschaue, dass das nicht das erste war, gehe ich davon aus zum Beispiel und dementsprechend freue ich mich einfach daran, dass ich jetzt hier gerade ganz viele tolle Sachen lernen darf und die sind ja sehr vehement, die Dinge, die ich so lernen darf. Mhm. Und dann gehe ich immer davon aus, dass das auch einen Sinn und einen Grund hat. Mhm. Und dass das nicht zu Ende ist, bloß weil dann dieser Körper vielleicht seine Arbeit getan hat, weil er irgendwie dann doch alt ist oder was auch immer. Mhm.
Ich habe gerade überlegt, ist genau das der Punkt, an dem die Meinungen so auseinandergehen und warum Menschen beispielsweise solche Angst haben, dass es nämlich ja unterschiedliche Ansichten gibt, was und ob etwas nach dem Tod ist. Könnte das daran liegen?
Naja, also ich meine, in meiner nächsten Familie gibt es jemanden, der sagt ganz klar, nur nach dem Tod, also dann ist nichts mehr.
Ja.
Und das macht ganz schön Druck. Also auf der einen Seite kannst du es natürlich nutzen und sagen, okay, ich lebe jetzt jeden Tag total intensiv, aber das ist ja nicht das, was passiert. Das passiert eigentlich das Gegenteil. Nämlich, du hast nämlich ständig Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, was passieren könnte. Also ja, ich finde es schwierig. Aber ja, das muss natürlich auch jeder selbst entscheiden. Und wer weiß, was die Seele desjenigen einfach für einen Plan hier gerade auf der Erde hat. Mhm. Vielleicht ist das auch noch ein Learning oder so. Mhm. Mhm. Das hat mich tatsächlich damals sehr begleitet, das Buch Die Hütte. Mhm. Ein Wochenende mit Gott. Mhm. Und das hat eines der Themen mit dem Tod bei mir tatsächlich nochmal aufgelöst. Also mit meinem Tod hatte ich komischerweise eigentlich selten Probleme. Also es war für mich eher so, naja, dann ist es halt so. Mhm. Schwierig wurde es, als ich Mutter wurde, weil ich dann erst einmal gedacht habe, wenn du jetzt stirbst, das ist auch Kacke. Ja, was ist denn dann mit deinem Kind? Also dieses Verantwortungsthema, das habe ich dann irgendwann auch losgelassen. Mhm. Und dann blieb aber halt das Thema, ja, aber der Verlust eines Kindes. Ne? Und ich glaube schon, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich es Gott sei Dank nicht erlebt habe. Ja. Aber ich denke schon, dass das wahrscheinlich eines der schlimmsten Erfahrungen ist, die man als Mutter machen kann. Und das hat mir teilweise so eine Angst gemacht, dass ich mich total selber blockiert habe. Und witzigerweise hat mir da das Wochenende mit Gott die Hütte, wo es eigentlich um dieses Thema exakt geht, total geholfen. Einfach nochmal ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, jeder hat das Recht auf seinen eigenen Weg. Ob der dann, wie der dann endet und wann der endet, das liegt nicht in deiner Hand. Das gibt mir sehr viel Trost, muss ich sagen.
Und jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Ja, das ist witzig. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich das Thema nicht noch offen lassen möchte, also das so weitergeben möchte. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das finde ich eigentlich sehr interessant jetzt in der Konsequenz. Ja, ich würde dem Impuls gerne nachgeben. Gibt es ein Leben nach dem Tod für dich?
Ah ja, spannend. Ich finde es immer total schön, was meine GesprächspartnerInnen für verschiedene Fragen mit reinbringen. Und das ist immer total bunt und es ist immer wieder auch eine schöne Überraschung für mich. Und ich freue mich sehr, diese Frage mitzunehmen und stellen zu dürfen. Also vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Und liebe Simone, bevor ich jetzt die letzte Frage stelle, möchte ich erst einmal einen ganz herzlichen Dank aussprechen für deine Zuversicht vor allen Dingen. Also das ist das Wort, was mir so einfällt. Für deine Offenheit, dein Vertrauen. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch, wo mir das zweite Wort, was du heute auch schon genannt hast, in den Kopf kam, nämlich Verbundenheit. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt. Es war sehr angenehm. Und ich finde das sehr bemerkenswert, wie du durch deine Themen gegangen bist und wie du mit deinen Themen gehst. Und aber das hat was sehr Zuversichtliches, aber ohne Druck. Und das mochte ich sehr. Also vielen lieben Dank dafür.
Wow, danke schön. Jetzt bin ich sehr gerührt. Vielen, vielen Dank für den Raum. Also ich glaube, ich habe in diese Geschichte so in dieser Komplettheit, glaube ich, noch nie an einem Stück erzählt.
Dann vielen Dank nochmal dafür. Und Simone, die letzte Frage ist die, mit der wir begonnen haben. Und es ist die Frage, wer bist du?
Ich bin die, die das Vertrauen weitergibt.